Labroad. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Labroad von und mit Andreas Peter. Wunderschönen guten Tag. Außerdem dabei die Anna.
Hallo.
Und sonst niemand, denn Anna war in Schottland und wenn Anna in Schottland war, dann gibt es was zu erzählen.
Das stimmt. Das ist unsere, ich glaube, vierte Schottland-Folge mittlerweile und die dritte mit
Du bist hier unser Labroad-Atlas, ja. Du musst das wissen.
Ich glaube, wir hatten einmal eine mit Lukas und dann eine mit Lukas und mir und dann eine nochmal mit mir und dann jetzt nochmal eine mit mir.
Das kann gut sein, ja.
Genau. Das heißt, gibt es so viel Neues zu erzählen zu Schottland? Und meine Antwort darauf ist immer ja, weil obwohl es ein relativ kleines Land ist, hat es doch unfassbar viel Möglichkeiten und Orte, die man anschauen kann und Reiserouten, die man da auch irgendwie nutzen kann. Und deswegen haben wir gedacht, nein, das ist auch wenn es die vierte Schottland-Folge ist, können wir auch einfach noch eine verkraften. Und diejenigen, die sich denken, oh nee, Schottland nicht schon wieder, gar keinen Bock, müssen das ja auch einfach nicht hören. Das ist das Praktische.
Die haben 134 andere Folgen, die sie bisher hören können. Also ich meine, da hat man doch ganz viele Optionen. Ja, Schottland ist für mich auch ein Thema, weil es ist für nächstes Jahr angedacht bei mir, dass wir da hingehen. Denn dieser Sommer war brutal heiß. Und da haben wir uns gedacht, dass wir in Zukunft dann, wenn es hier wieder so warm wird, also so Juli rum, dass wir da doch einfach mal 2 Wochen lang irgendwo in den Norden fahren. Das heißt, in den nächsten Jahren wird dann irgendwie Schottland, Norwegen, Island, Schweden, Lappland, also so Nordfinnland und sowas einfach mal auf der Agenda stehen, dass wir sagen, weg von diesen absurden Temperaturen hin in nettere Gefilde. Und ob diese netteren Gefilde wirklich so nett sind und was da das Wetter so mit sich bringt, darum geht es hier quasi heute in unserer Schottland-Folge mit dir. Du warst nämlich schon wieder mal da. Warum bist du denn eigentlich ständig in Schottland?
Ist halt einfach schön.
Und okay, danke. Nächste Frage.
Ich habe ja letztes Jahr damit angefangen, alleine zu reisen. Also gezwungenermaßen sozusagen. Und da war ich in Wales und habe das da mal ausprobiert, weil, kann man ja auch nochmal nachhören in der Folge, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Wales ist ein bisschen näher, es ist an hier. Und gleichzeitig ist es aber auch UK und eigentlich zieht es mich ja immer nach Schottland. Und ich hatte gedacht, ich habe so viele wunderschöne Schottland-Erinnerungen. Und was, wenn das jetzt nicht klappt mit dem Alleinreisen? Was, wenn ich mir damit nicht gut tue, das schlimm wird, ich überfordert sein werde und ich am Ende diese schönen Erinnerungen in Schottland damit überlagere? Das wäre schade und ich wollte Schottland für mich nicht so verbrennen und habe deshalb Wales gewählt. Und Wales hat so unfassbar gut geklappt, das war einfach perfekt. Gerne auch die Folge einfach nochmal hören, dass ich mich dieses Jahr in Schottland reingetraut habe.
Ja. Sehr nett, das ist durchaus schlüssig.
Ja, und also ihr werdet es ja gleich in der Folge hören, die hat einige Highs and Lows auf jeden Fall. Ja, am Ende können wir ja mal Resümee ziehen, ob ich die schönen Erinnerungen damit überlagert habe, ob ich sie ergänzt habe, ob ich sie noch aufgewertet habe. Schauen wir mal.
Ja, dann legen wir doch direkt mal los. Wann warst du da und wie bist du da hingekommen?
Ich bin erst letzten Freitag wiedergekommen. Ich war vom 9.8. bis zum 21.8. da, gute zwei Wochen. Und ja, habe wieder mit Edinburgh gestartet, weil das einfach so die einfachste Route zu fliegen ist von Frankfurt aus. Ich liebe ja Edinburgh auch sehr, habe aber jetzt da an sich jetzt nicht so viel Zeit eingeplant, sondern das mehr so als Ankunftsort genommen. Und man muss dazu sagen, ich habe mich relativ spät gekümmert, weil Leben so ein bisschen dazwischen geraten ist und ich deshalb nicht so die Priorität auf dem Reiseplan hatte und habe dann erst relativ spontan dann doch geplant und gebucht, was natürlich dann zur Konsequenz hatte, dass die Flüge nicht mehr ganz so günstig waren und ich über Amsterdam fliegen musste und so weiter. Und diese Flugzeiten haben mit den wann kann ich mir einen Camper abholen Zeiten nicht so ganz funktioniert und deswegen musste ich am 9.8. relativ spät abends in Edinburgh ankommen, da eine Nacht übernachten und konnte erst am nächsten Nachmittag meinen Camper abholen. Jetzt kann man natürlich sagen, ist ja voll geil, hat man ein bisschen Zeit, sich Edinburgh anzugucken. Gleichzeitig mit Gepäck ist es so ein bisschen mittelgut. Ich kenne Edinburgh aber ja eigentlich auch ganz gut und deswegen habe ich die Zeit auch einfach genutzt zum Chillen, habe mir schon mal ein bisschen was zu essen geholt, habe im Park vor dem Modern Arts Museum gesessen, so ein bisschen Richtung Dean Village spaziert und habe dann relativ lange beim Haymarket gewartet. Ich will das jetzt nicht schönreden, es war schon relativ viel Warten an dem Tag, aber ich muss mir da nochmal was überlegen, was für mich gut funktioniert an solchen Übergangstagen, weil ich irgendwie auch mental nicht so gut mit so Tagen handeln kann irgendwie, wenn ich da so einen wichtigen Punkt wie dann und dann muss ich beim Verleih sein, dass ich die Zeit vorher auch gut nutzen kann, besonders wenn ich Gepäck habe. Da muss ich mir nochmal was überlegen, wenn ihr da tolle Ideen habt oder wenn ihr ein ähnliches Problem habt und da für euch eine Lösung gefunden habt, bin ich sehr begeistert, wenn ihr mir davon berichtet und ich dann mal eure Tipps ausprobieren kann. Ach, übernachtet habe ich übrigens in der College Residence, die ist so ein bisschen im Norden von Edinburgh, halt beim College. Es war eine günstige Unterkunft. Man hat so sein Zimmer mit einem kleinen Bad, also dann gibt es so eine geteilte Küche irgendwie und auf so einem Gang halt mehrere dieser Konstellationen von Zimmer mit Bad, entweder als Einzel- oder als Doppelvariante. Und ist halt tatsächlich einfach für die Students da gedacht. Und während der Semesterferien wird das halt als B&B sozusagen, oder nicht als B&B, ist ja Quatsch, als Residence halt irgendwie angeboten. Ja, also ich würde es jetzt nicht unbedingt uneingeschränkt empfehlen. Ich fand die Nacht sehr, sehr unruhig, weil irgendwie ständig Leute gekommen und gegangen sind und irgendwie auch in der Nacht im Raum neben mir geduscht wurde und so. Also das war so ein bisschen nervig und diese Türen knallen sehr, sehr laut und sind dann auch irgendwie ab 3:30 nachts haben halt andauernd Türen geknallt. Das fand ich so ein bisschen nervig, aber das war vielleicht auch eine sehr individuelle Geschichte, weil auf meinem Gang halt ein paar Idioten gewohnt haben. Genau, aber
das kann aber überall passieren. Also als wir in Barcelona waren, da war es auch, ich meine, normales 3-Sterne-Hotel und da war es genauso. Also ich meine, das passiert alle Nase lang, denn Deppen gibt es überall.
Ja, voll. Und ich meine, natürlich kann das einmal passieren, wenn man merkt, oh, die Tür geht ja ganz schön schwer zu. Hatte ich jetzt
ja,
nicht
ja,
so erwartet,
aber das ist dann
aber
meistens
das ist
ja schon mit Absicht.
Das ist schon nervig. Ja, nicht mit Absicht, sondern einfach nur mega unbedacht.
Ja, genau. Okay, fair enough. Dann grob fahrlässig.
Ja, genau. Genau, aber es war okay zu erreichen vom Flughafen aus. Da fährt man mit dem 17er Bus einfach ungefähr eine halbe Stunde durch und ist dann mit der Haltestelle auch quasi schon direkt da. Also das war nicht unpraktisch oder so. Ja, also dann gab es diesen Wartetag und an diesem Nachmittag habe ich dann meinen Camper abgeholt und bin dann erst rausgefahren. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe in Wales ein sehr positives Resümee zu Roadsurfer gehalten und habe gesagt, es war eine tolle Erfahrung und I stand by it. Der Verleih in Manchester war wirklich super. Also das war da ordentlich, der Van war in sehr gutem Zustand. Ich habe mich da gut aufgehoben gefühlt, das ganze Prozedere war top. In Edinburgh habe ich das exakte Gegenteil erfahren. Und das wird sich durch die Folge jetzt auch sehr durchziehen. Dieser Verleih war das absolute Chaos. Also nicht nur, dass der Ort das absolute Chaos war, also es sah wirklich halt teilweise schlimm aus, richtig runtergerockt und vermüllt und so. Und es waren sehr viele, sehr überarbeitete Menschen da, die da rumgerannt sind. Und ich möchte jetzt irgendwie den Menschen nicht Unrecht tun. Ich gehe davon aus, dass sie jetzt auch nicht extrem gut geschult sind in dem, was sie tun und dass sie darin extrem gut bezahlt werden und wahrscheinlich auch einfach sehr kleine Zeitfenster für eine sehr große Anfrage haben. Von daher verstehe ich, dass sie da jetzt nicht noch parallel Zeit haben, Sachen aufzuräumen oder sich länger um irgendwas zu kümmern. Und gleichzeitig kann ich das systemische Problem dieses Verleihs benennen. Also es hat halt wirklich so damit angefangen, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, bei Roadsurfer ist der Vergabeprozess sehr digital gehalten, was ich an sich auch voll in Ordnung finde. Man kriegt eine Checkliste digital zugesendet, wo man sich in seinen Account einloggt und diese Checkliste durchgeht und anhand von Bildern und Beschreibungen alle Funktionen des Campers austesten kann und dann entweder so ein Check, hat funktioniert, passt alles, oder ein Kreuz, ich habe da noch Gesprächsbedarf, anklicken und dann geht man danach das, was halt noch Gesprächsbedarf beinhaltet hat, mit einem der Angestellten durch. Das finde ich an sich hilfreich und man kann auch immer wieder in dieses Manual reingucken, auch wenn man nochmal so für sich eine Frage hat, oh, wie hat das nochmal funktioniert oder so, oder wie kann ich mir da selbst helfen, wenn irgendwas mal nicht geklappt hat oder so.
An sich eine kluge Idee. Ja,
an sich total gutes System, finde ich auch. Ein bisschen ein Problem an der Sache, was jetzt dadurch halt irgendwie ein bisschen sichtbarer wurde, dass dieser Prozess eben nicht so gut funktioniert hat, war, dass damit halt die Verantwortung sehr stark nach außen verlagert wird. Im Sinne von, du hast das getestet, dann muss das auch funktionieren und danach ist es quasi dein Problem. Das hat sich jetzt bei diesem Camper insofern gezeigt, dass ich zum Beispiel versucht habe, die Wasserpumpe, ich hatte so ein, nennt sich Surfer Suit und das ist ein VWT 6.1, der halt ein Hochstelldach hat, also oben im Bett, theoretisch auch unten im Bett, wenn man die Sitze rauszieht, hat da so ein paar kleine Schränke, ein Waschbecken mit auch nochmal Schränken drunter, eine kleine Kühleinheit und genau, das war es im Grunde genommen. Und ich hatte mir noch eine Toilette dazu gebucht, die man halt im Kofferraum oder halt einfach da zwischen den Sitzen lagern kann. So, das ist das Modell und man muss dann natürlich auch die Wasserpumpe testen, ob das Wasser funktioniert. Ich habe das Wasser angemacht, es kam kein Wasser raus. Ich habe also ein Kreuz angeklickt und habe gesagt, hier, es ist gar kein Wasser im Tank, ich kann das nicht testen. Die Person hat dann gesagt, aha, ja, wir lassen da eigentlich immer nur so ein kleines bisschen Wasser drin und ansonsten ist der Tank leer, halt wahrscheinlich auch, um das davor zu schützen, dass sich da irgendwie Algen bilden oder sowas. Ist ja auch an sich eine gute Idee, dass sowas auch mal trocken liegt und so, wenn, besonders wenn der Van länger rumsteht.
Auch wenn er im Warmen rumsteht.
Genau, ja. Genau. Und deswegen ist da normalerweise immer nur ein bisschen Wasser drin und nur zum Testen und wir haben das aber getestet und deswegen ist es leer, das passt. Und ich habe dem Typ vertraut. Und das war so ein bisschen mein Problem, weil ich diese kompletten 2 Wochen kein fließendes Wasser hatte. Ich habe am nächsten Tag das Wasser dann auffüllen können und habe das dann nochmal getestet. Und es ging halt immer eine Warnleuchte an, dass ich einen Workshop sehen muss, weil diese Pumpe halt nicht funktioniert. So, das war schon mal eine Sache, die meinen Urlaub schon maßgeblich beeinflusst hat, weil es ist halt was anderes, wenn du mit fließend Wasser rechnest und dass du dich mal waschen kannst, dir die Hände waschen kannst, dass du damit halt auch einfach Sachen auffüllen kannst, wie zum Beispiel einen Topf. Es ist ja schon geraten, dass das Wasser jetzt nicht getrunken wird, aber abgekocht zum Beispiel kann man das nutzen oder sollte man das auch nutzen, wie auch immer. Also das war auf jeden Fall eine Sache, die halt schon so ziemlich am Anfang aufgefallen ist. Und eine zweite Sache war, dass der Van halt ziemlich gestunken hat und ziemlich dreckig war, also die Sitze. Und das war halt schon von Anfang an so ein bisschen eklig und ich oben beim Dachbett sozusagen auch an dem Stoff von innen und auf der Matratze Schimmelspuren gesehen habe. Und da habe ich schon gedacht, oh, das ist schon ein bisschen eklig, aber mein Gott, 2 Wochen Camping, kriegst du irgendwie hin, stell dich nicht so an sozusagen, habe ich mir selbst gesagt. Ja, mark my words, da werde ich nachher nochmal zukommen. Und eine zweite Sache, die am Anfang schon direkt eine Red Flag hätte sein sollen, war, dass ich losfahren wollte und das Auto nicht anging. Und ich erst gedacht habe, oh scheiße, ey, wie peinlich, jetzt sehen voll viele Leute, dass ich das Auto hier nicht ins Laufen bekomme. Wieso stelle ich mich denn so blöd an? Keine Ahnung. Hab's nochmal versucht. Aber das Geräusch, was das Auto gemacht hat, war auch so voll komisch. Und dann gesagt,
hat er überhaupt ein Geräusch gemacht oder hat er einfach quasi eine Schlüssel umgedreht und sonst nichts? Oder hat er sie wam gemacht?
Nee, es war so ein zit. Also es war nicht so, so ein richtiges Motorengeräusch, sondern einfach so wirklich, es funktioniert nicht, es greift irgendwie nichts. Hat dann tatsächlich nochmal gefragt, wurde dann sehr irritiert angeguckt, so wie, das kann nicht sein. Und dann kam da so ein Mensch an, hat das dann versucht und hat gemeint, oh, ja, könnte sein, dass die Batterie leer ist.
Das ist so dumm, Alter.
Ja, und dann haben die tatsächlich, musste ich gejumpstartet werden und das Auto lief dann da auch noch eine Weile so vor sich hin und konnte dann halt erst gefahren werden, wo ich dann auch nochmal mit denen geredet habe, wie lange muss ich denn jetzt fahren, weil ich muss jetzt auch erstmal halt noch ein bisschen was einkaufen gehen. Das heißt, ich muss irgendwann nochmal stoppen, bevor ich dann nochmal weiterfahren kann und so. Ja, das sollte schon klappen, ja, jetzt eine Viertelstunde dahin, ja, sollte klappen. Und da denkst du dir halt auch so, ja, sollte klappen und was ist, wenn ich dann da irgendwo stehe. Also da kann ich ja schon Glück haben, wenn ich hier in der Nähe bei einem Geschäft bin, wo ich eventuell nochmal Hilfe bekommen kann, weil einfach mehr Leute da sind, als wenn ich irgendwo auf einem Waldparkplatz bin, wo dann irgendwie niemand ist. Ja. Und das Problem bei Roadsurfer ist, dass es auch keine direkte Durchwahl zu dem Verleih gibt. Das heißt, ich hätte wenn dann sagen können, hallo, kannst du mir deine private Nummer geben sozusagen? Und ansonsten landest du nur bei einer übergreifenden Support-Unit sozusagen, die dir dann in dem Moment vielleicht auch nicht unbedingt weiterhilft. Oder du musst halt einen Pannenservice anrufen direkt. So, eine zweite Sache, die auch direkt beim Verleih aufgefallen ist, was auch eine Red Flag war, ich hatte ja diese Toilette dazu gebucht und also alles, was ich dazu gebucht hatte, das war so eine Küchenbox, Bettwäsche und diese Toilette. Das sind alles Sachen, die man extra zahlt, die nicht im normalen Verleih mit drin sind. Und diese Sachen waren halt noch nicht im Auto. Aber da habe ich halt gesagt, ja, also die Sachen hatte ich auch nochmal ein X angekreuzt, so wie sind nicht da, müssten dann noch gebracht werden. Bringe ich dann. Und dann war er längere Zeit weg. Dann kam er mit Bettwäsche, Küchenbox und Toilette an und sagte, ja, also der Grund, warum ich jetzt so lange weg war, war, also wir haben eine Toilette, ja, kann ich dir auch auf jeden Fall mitgeben, aber wir haben nicht mehr diese Flüssigkeit, die damit reinkommt. Es gibt ja manchmal so entweder diese chemikalischen Tabs oder eine Flüssigkeit, die man in die Toilette, damit es halt als Chemietoilette funktioniert sozusagen.
Und ja, weil das alles halt zersetzt, halt insbesondere, dass halt alles flüssig wird und unter anderem auch Toilettenpapier dadurch halt verflüssigt wird, damit man es halt eben in Abguss gießen kann bei diesen entsprechenden Stellen. Oder wie du es immer gerne machst, einfach im Wald entsorgst.
Ja, ganz genau. Das haben die halt nicht mehr. Und ich war so, okay, und wo würde ich das denn herkriegen? Ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und ich war so, hä? jetzt, was soll das denn? hab dann halt noch länger mit dem geredet, wo ich das herkriegen könnte. Ja, da und da ist ein S da, der richtig groß ist, American Size und so. Und dass ich das da bestimmt herkriege. Und ich so, ja, könnte auch, also Decathlon oder sowas, gibt es hier sowas in der Nähe? So, ja, gibt es auch da und da, stimmt, ja, gut, dass du sagst, da könnte sowas auch geben. Und so.
War das dein erster Tag oder was?
Keine Ahnung. Und ich könnte auch einfach Bleach nehmen und halt so einen Raumerfrischer.
Ja, okay. Ich kann auch irgendwie Natron und Essig nehmen und kann das selbst noch zusammenrühren.
Und noch so drei Topfen für Pfefferminzöl mit rein.
Instructions are clear, made meth instead. Ne?
Ja, genau. Und habe ich auch nur gedacht, oh Mann, ey, wie nervig. Und dann bei diesem Batterieding war halt ein anderer Mensch dann bei mir und dem habe ich das dann nochmal so erzählt und der so, das müssten wir eigentlich da haben. Ich gehe nochmal gucken. Dann ist er nochmal unterwegs gewesen und kam dann tatsächlich an und hat mir so ein Ding mitgebracht, so eine kleine Flasche. Und ich so, ah, nice, ja, voll gut, dass du es gefunden hast.
Oh, nice, the bare minimum.
Perfekt. Ja, genau, ja. Weil ich sollte mir dann halt auch überlegen, ob ich die Toilette dann mitnehmen möchte oder nicht. Und ich war so, ja, eigentlich will ich halt schon ein bisschen off-grid stehen und so. Und das macht halt viel flexibler. Auch wenn du am Tag irgendwo eine Wanderung startest und auf dem Waldparkplatz jetzt keine Toilette ist, dann hast du halt eine dabei und so.
Natürlich, also ist halt deswegen, schon, das ist ja mit einer der Gründe, warum du ein Wohnmobil hast.
So. Ja, genau. Es ist halt schon, also um Welten praktischer einfach. Oder auch, wenn du halt irgendwo in der Nacht stehst oder sowas, ne? Naja, anyway. Der hat es auf jeden Fall noch gefunden und hat es ja noch mit dem anderen unterhalten, wo das denn war, ja, bei den anderen Toilettensets und war einfach da. Und vor allen Dingen kam dann auch raus, es war auch so, der andere hat jetzt auch eigentlich mich so ein bisschen angelogen gehabt, insofern, dass es diese Flüssigkeit schon noch gibt, nur diese kleinen Flaschen, in denen es abgefüllt wird, das hat er jetzt nicht gefunden. So, und die haben halt ein paar schon vorgefüllte kleine Flaschen und davon hat der andere mir eins mitgebracht, aber die hatte er nicht gefunden und hat nur den großen Behälter irgendwie gefunden und da hat er dann keine Idee gehabt, wie er mir das mitgeben kann, hat dann gesagt, es gibt keins. Also ist halt auch schon mal so ein bisschen weird einfach, also naja. So, das waren so die Stationen, die da halt irgendwie schon aufgefallen sind, wo ich gedacht habe, so was für eine Shitshow, ne? Und naja, bin dann aber losgefahren, war einkaufen, Auto ging wieder an, ja, und bin dann Richtung Kalender und wollte da eigentlich auf einen Campingplatz tatsächlich und stand dann vor diesem Campingplatz und es war niemand da und die Nummer, die da angegeben war, wurde auch nicht abgenommen und ich nur gedacht habe, ja super, also da war auch eine Schranke, also man konnte sich auch nicht erstmal reinstellen und dann vor Ort nochmal jemanden suchen oder dann halt sagen, dass man einfach am nächsten Tag morgens dann bezahlen geht oder sowas, sondern kam halt einfach nicht rein und es war halt sehr viel mit, ja geht nur mit Vorbuchung und diese Vorbuchung konnte ich halt entsprechend nicht vornehmen, weil sich niemand gemeldet hat und die Online-Vorbuchung auch nicht funktioniert hat, insofern, dass ich es versucht habe, aber es nicht angenommen wurde, weil es nicht bearbeitet werden konnte anscheinend. Und dann habe ich mir da einfach nur, habe ich da ein paar, die da gesessen haben, gefragt, ob es da Trinkwasser gibt und dann habe ich meinen Kanister aufgefüllt mit Trinkwasser, da wusste ich ja noch nicht, dass ich damit nicht so arg viel anfangen kann, habe es aber zum Glück auch erstmal nur im Kanister gelassen, weil ich tatsächlich der Verschluss des Frischwassertanks hat ein bisschen gehangen und den habe ich nicht aufbekommen. Deswegen hatte ich es erstmal noch im Kanister für den ersten Abend, was dann rückblickend betrachtet sehr praktisch war, weil ich dieses Wasser dann immerhin nutzen konnte an diesem Abend. Ich habe dann einen schönen Waldparkplatz gefunden, da war nur ein anderer Dude mit einem Camper auch drauf. Habe ich erst mich gefragt, ist mir das sicher genug, wenn da ein Dude halt mit einem Camper ist? So. Aber keine Ahnung, man versucht es ja dann irgendwie so für sich, naja, sieht ungefährlich aus, aber auch die Gefährlichen sehen meistens ungefährlich aus, aber es war alles fein. Und konnte dann da irgendwie mein Essen machen und mich irgendwie mit diesem Camper anfreunden, mich ein bisschen einrichten, Tasche auspacken, dies, das, tralala, was man halt so macht und erstmal irgendwie ein bisschen ankommen. Und am nächsten Morgen habe ich dann das Wasser eingefüllt und habe dann gemerkt, die Pumpe funktioniert nicht, das ist ja ganz großartig. Jetzt habe ich wieder kein Frischwasser mehr, weil ich ja diesen Kanister eingefüllt hatte. Toll, toll, toll. Und von dort aus bin ich dann am nächsten Morgen aber dann so richtig losgefahren, weil ich gedacht habe, ich lasse mich davon jetzt erstmal nicht aufhalten. Ich kann ja irgendwo erstmal in diesem Kanister Wasser holen. Ich habe mir genügend Getränke auch gekauft gehabt, dass ich auf jeden Fall genug Trinkwasser hatte und hatte mir so oder so auch noch eine ganz große Flasche Wasser geholt mit, ich glaube, 2,5 Litern oder sowas, die ich als Backup für mal Getränke verdünnen oder wenn mal Frischwasser leer ist, die ich halt immer so als Backup mitdenke. Von daher war ich aufgestellt und habe gedacht, ich lasse mich davon nicht weiter irritieren, sondern starte zu meiner ersten Wanderung und bin nach Glencoe gefahren, an meinen Lieblingsort, den ich auch schon vorher zweimal besucht hatte. Bei Signal Rock gibt es erstmal so einen kleinen Parkplatz und dann kommt man direkt an den Fluss Coe und kann da auch ins Wasser gehen, wenn man möchte.
Mochtest du?
Ich mochte allerdings durch den vielen Regen, ich hatte eine absolute Regenzeit und auch eine sehr, sehr kühle Phase in Schottland abgepasst. Da war der ganze Sommer dieses Jahr eher kalt und eher sehr verregnet. In England, die hatten eine krasse Hitzewelle und Schottland war so genau das Gegenteil, war da relativ viel Wasser. Also das ist schon ein schneller Fluss und deswegen war dieser Fluss sehr wassergefüllt und deutlich schneller unterwegs, als er sonst unterwegs ist, wie ich ihn kannte. Und deswegen habe ich mich einfach nicht getraut, weil ich mir gedacht habe, so, bevor es mir die Füße weghaut und mich am ersten Tag in Schottland verletze sozusagen.
Nee, das muss irgendwie blöd. Nicht sein. Der ist auch von der Ferne immer noch nett.
Genau, und ich dann da irgendwie Probleme kriege, habe ich das mal nicht gemacht. Und der zweite Punkt war auch, die letzten Male, als ich da war, war es sehr leer. Also das erste Mal waren wir da komplett alleine. Das zweite Mal waren da wenige Menschen, die da vorbeigewandert sind. Und wir waren aber am Fluss selbst auch allein. Und dieses Mal war es extrem überfüllt. Also auch tatsächlich so, dass es bei diesem Parkplatz eine Schlange gab und wahnsinnig viel rotiert werden musste, als ich dann da wieder rausgefahren bin, dass die mich überhaupt rauslassen konnten, weil die Schlange standen, um irgendwo auf den Parkplatz zu kommen. Das heißt, es war jetzt nicht so der Vibe. Ich wollte da auch ursprünglich noch eine kleine Wanderung machen und habe das aber dann gelassen, oder zumindest einen Spaziergang, weil es mir einfach zu voll war.
Also, du hast quasi vor ein paar Jahren einen Trend gesettet und jetzt folgen da alle dahin.
Genau, ja, die haben alle LeBroad gehört, weil
Naja, klar.
Ich glaube, in der ersten Folge war irgendwie so in diesen Fluss gehöre ich oder sowas, habe ich gesagt. Ja, das haben die Leute dann halt irgendwie ernst genommen.
Das stimmt.
Das ist die Krux an Reisepodcasts. Auch die geheimen Orte werden bekannt und dann werden sie touristisch überlaufen. Naja.
Richtig, ja. Naja, hier habt ihr es zuerst gehört.
Genau. Und von dort aus bin ich dann zu meiner eigentlichen Wanderung aufgebrochen, Richtung Stell Falls. Das ist entlang des River Nevis oder Water of Nevis und gehört zur Region Glencoe, Glen Nevis, so. Und das war eine richtig coole Wanderung tatsächlich. Es waren 6, irgendwas Kilometer, also irgendwie knappe 7 oder sowas. Und der Weg zum Parkplatz oder der Parkplatz selbst ist ein bisschen hakelig, da waren schon sehr viele Autos, war ein bisschen eng und ist eine sehr, sehr schmale Straße, was in Schottland ja auch üblich ist, dass es nur eine einspurige Straße ist, also nicht einspurig in jede Richtung, sondern man teilt sich eine Spur.
Sondern einspurig.
Genau. Und dann gibt es immer so kleine Passing Spots, wo man sich dann halt vorbeilassen kann und Passing Place heißen die, glaube ich, und dann weicht man sich damit aus und es ist halt, wenn die Parkplätze so überfüllt sind, stellen sich oft Leute in diese Passing-Spots. Und das ist ein bisschen arg nervig, weil man dann da nicht gescheit reinkommt. Und
defeats the point. It's not no longer a Passing-Spot, wenn da einer drin steht. Ne?
Exakt. Und jetzt hatte ich schon einen relativ kleinen Camper, ne? Aber da sind natürlich auch Leute mit etwas größeren Vans unterwegs. Und da wird es dann richtig ungemütlich. Aber ja, ich habe dann noch einen Parkplatz gefunden. Der hat auch ein bisschen was gekostet, aber ich glaube nicht viel. Es waren 4 Pound oder sowas. Aber ja, dafür stehst du dann da ein paar Stunden entspannt und an dieser Wanderung, da läuft man erst sehr schön zwischen Bergen entlang und an dem Tag war es tatsächlich auch noch richtig sonnig und man sieht schon relativ am Anfang einen Wasserfall, der ganz entlang eines Berges fällt, also der läuft mehr so den Berg runter und ist nicht so frei schwebend runterfallend, aber
ja, so eine Rutsche.
Genau. Sieht sehr schön aus und dann läuft man auf die Stell Falls zu, die man dann auch irgendwann bald sieht und auch das sieht sehr, sehr cool aus. Das ist dann eher freifallendes Wasser und bei den Stell Falls hinten läuft man dann über eine Drahtseilbrücke oder kann auch einfach umdrehen und zurückgehen, aber wenn man die Runde machen möchte und auf der anderen Seite des Water of Nevis zurücklaufen will, dann läuft man über diese Brücke drüber. Das ist, in der Mitte sind so halt 2 aneinander geschweißte Drahtseile und an den Seiten oberhalb jeweils ein Seil, an dem man sich festhalten kann. Ich finde, also ich bin 1,71 groß, dass die relativ weit auseinander sind. Das ist wahrscheinlich, da steht jetzt nicht irgendwie Kinder dürfen nicht oder erst ab einer Größe von, sondern du merkst, wenn du nicht drankommst, bist du zu klein, dann solltest du das nicht machen. Oder dann hast du nur die Chance zu hangeln oder so.
Hey, das ist doch super.
Ja, würde ich jetzt nur eingeschränkt empfehlen. Genau, aber ich fand auch, dass sie relativ weit auseinander waren und dass man die schon so ein bisschen gut festhalten, ein bisschen zusammenziehen musste, um da gut sich festhalten zu können und daran entlang laufen zu können. Aber es war halt echt cool. Also es ist auf jeden Fall ein Highlight auf dieser Wanderung, wenn man diese Brücke mitnehmen kann. Es waren auch einige, die dann oft so hin und her gelaufen sind darauf. Aber es war jetzt nicht so, dass man Schlange stehen musste, um darüber zu kommen. Also zumindest
auch da gab es einen Passing-Spot.
Nicht, nicht wirklich. Aber es waren schon relativ viele Leute da, weil eben auch bombastisches Wetter war. Und das konnte man ja schon ablesen daran, dass eben dieser Parkplatz sehr, sehr voll war. Aber dafür ging es voll und es hat sich sehr verlaufen so unterwegs. Tatsächlich auf der anderen Seite des Water of Nevis war ich dann mehr oder minder komplett alleine. Also ich habe so ein paar Leute getroffen, die mir entgegengekommen sind, die Runde einfach andersrum gemacht haben. Aber ich glaube, es war eine französische Familie, so fünfköpfig, dann eine Mutter mit einem Kind, Deutsch, und ein Pärchen. Und ich glaube, das war's. Vielleicht ist mir am Ende nochmal ein Dude entgegengekommen oder sowas. Aber im Vergleich dazu, wie voll dieser Parkplatz war, war das extrem wenig. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die meisten einfach wirklich hin und zurück laufen auf dieser Strecke. Und ich muss auch sagen, es ist die etwas schönere Strecke. Auf der anderen Seite ist es auch deutlich anstrengender zu laufen. Es geht relativ viel hoch und runter auf nassen Steinen. Also es war teilweise schon echt rutschig und auch so ein bisschen moorig schlammiger. Also so, dass man schon auch das eher weniger mit kleinen Kindern machen würde. Und auf der anderen Seite kann man halt easy auch mit kleinen Kindern zum Beispiel laufen. Ja, war trotzdem nett und man läuft viel so zwischen Farn rum und kraxelt so ein bisschen über Steine und so. Es ist trotzdem ein total schöner Weg, aber ich verstehe, warum die Leute eher auf der anderen Seite hin und zurück laufen, wenn sie halt wirklich nur diesen Wasserfall sehen möchten. Ja, das war meine erste Wanderung in Schottland und jetzt muss ich dazu sagen, das habe ich aber auch bei der Wales-Folge besonders benannt und muss ich auch in dem Kontext besonders benennen, weil man ist ja immer als Person mit all seinem Gepäck auf so einer Wanderung, und das meine ich jetzt nicht das physische Gepäck, was man sich zum Anziehen mitgenommen hat, sondern das, was man so als Mensch mit sich rumträgt. In meinem Fall ist es unter anderem eine hochfrequente Migräne, die ich mit mir rumtrage, und die macht halt auch keinen Urlaub. Und es ist bei mir in 99% der Fälle so, dass ich die ersten 3 bis 4 Tage einer Reise eine Migräneattacke habe. Ich bin medikamentös so eingestellt, dass mich das meistens nicht komplett ausnockt, im Sinne von, ich kann gar nichts mehr machen und ich kann schon so leichtere Wanderungen machen, aber es ist schon so, dass es mich beeinträchtigt und dass ich auf mich Acht geben muss, Reize minimieren muss, Medikamente nehmen muss, zusätzlich zu meinen präventiven Medikamenten, Schmerzmedikamente zum Beispiel, und dass ich gucken muss, was kann ich machen und was kann ich nicht machen. Diese Wanderung war möglich. Die war im Rahmen, dass es für mich zwar sehr anstrengend war, weil so eine Migräne ist ja nicht nur ein Kopfschmerz, sondern ist ja ein neurologisches Event, da macht der ganze Körper mit. Das kann sich in ganz vielen Symptomen äußern. Aber von daher war es schon anstrengender, als diese Wanderung gewesen wäre, wenn ich die Migräneattacke nicht gehabt hätte. Gleichzeitig war es aber was ich gedacht habe, das ist im Rahmen, das möchte ich machen. Ich möchte meinen Urlaub so genießen und mich so wenig wie möglich von meiner Migräne aufhalten lassen. Wo sie mich aber dann aufgehalten hat, war am nächsten Tag bei meiner Planung. Meine Rechnung ist immer so, dass die ersten 3 Tage Migräne sind und ich ab dann schwierigere Sachen sozusagen machen kann. Dieses Mal hat die Migräne leider 4 Tage und nicht 3 Tage gehalten. Und die Planung, die am nächsten Tag dran war, war die Besteigung des Ben Nevis. Ben Nevis ist der höchste Berg von UK und ich habe das schon ganz lange irgendwie so als Wunsch und habe mich nie so richtig dran getraut. Da ich letztes Jahr in Wales auch Mount Snowdon, der höchste Berg von Wales, bestiegen habe, an dem Tag nach der Migräneattacke, habe ich gedacht, Ben Nevis ist zwar höher, aber schaffe ich ja dann vielleicht auch. Und wenn ich ja dann gerade schon in der Region bin, das wäre doch cool. Ja, leider war die Migräneattacke noch da. Ich musste schon an dem Tag mir eingestehen, an dem Tag, an dem ich da bei den Stell Falls war, dass das höchstwahrscheinlich nichts wird. Man kriegt ja dann doch ein Gefühl für die eigene Migräneattacke und wie die sich so entwickelt, dass man so in etwa manchmal abschätzen kann, wie es sich verhält. Ja. Ausnahmen bestätigen die Regel. Manchmal ist sie auch einfach überraschend scheiße. Aber da musste ich dann abends so ein bisschen tatsächlich mit meinem Ego ringen und war ein bisschen unzufrieden mit mir und habe gedacht, ich hätte mich so darauf gefreut, das wäre voll cool gewesen. Und jetzt habe ich das schon so vielen Leuten erzählt und jetzt muss ich einen Rückzieher machen. Warum lasse ich mich von sowas aufhalten? Naja, aber habe mich dann zum Glück dafür entschieden, dass ich das nicht nicht mache. Es war absolut die richtige Entscheidung, weil ich am Ende, hätte ich mir damit nicht gut getan, hätte es wahrscheinlich nicht geschafft. Das wäre auch frustrierend gewesen und eventuell hätte es die Attacke nur noch verlängert. Ich bin an dem Abend nach den Stealth Halls auf den Nevis Caravan und Camping Park gefahren. Das ist ein ziemlich großer Platz, den viele Leute auch für länger nutzen, um in der Region wandern zu gehen, weil Glencoe einfach super viele tolle Wanderspots hat, unter anderem eben Ben Nevis. Und von dort aus starten ganz viele, weil die Wanderung da auch in der Nähe losgeht. Ich war da schon mal 2018 und wollte auch ursprünglich einen kleineren, netteren Campingplatz anfahren. Da war ich mir aber nicht ganz darüber bewusst, wie da die Situation ist mit Wasser und so weiter. Und habe gedacht, ey, da weiß ich, wie es ist. Ich habe gerade das Bedürfnis, mein Van funktioniert nicht richtig. Und da habe ich das Gefühl, besser für mich und für meinen Van und für alles, was ich gerade brauche, sorgen zu können. Und habe mich dann für diesen größeren Campingplatz entschieden. Das war auch eine gute Entscheidung. Und am nächsten Tag dann eben nicht Ben Nevis zu erklimmen, sondern stattdessen direkt weiter Richtung Isle of Skye zu fahren.
Das war wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung. Also wie du ja selbst gesagt hast, das wird schon macht wahrscheinlich Sinn, dass du das nicht gemacht hast. Und letztendlich wird man von deiner Besteigung des Ben Nevis in Schottland 5 dann hören. Wenn wir in ein oder zwei Jahren, wenn du wieder in Schottland warst, darüber sprechen werden.
Ja, das ist auch auf jeden Fall meine Hoffnung. Ich habe ja auf jeden Fall vor, nochmal nach Schottland zu fahren. Und das
Wird auch wann anders nochmal passieren. Du hast ja noch ein bisschen Zeit, ne?
Also. Auf jeden Fall. Und dann bin ich auch besser vorbereitet. Auch das habe ich dieses Jahr nicht so gut hinbekommen, dass ich einfach auch ein bisschen häufiger wandern gehe, um ein bisschen fitter einfach zu sein. Und Kombinationen aus Sachen hat einfach nicht funktioniert. Und das nächste Mal dann aber vielleicht schon.
Ja, genau. So auch nett, sich noch weiterhin so ein paar Sachen offen zu lassen für, ah ja, das mache ich, wenn wir das nächste Mal da sind.
Genau, da habe ich schon einige Ideen tatsächlich.
Das ist super.
Ja, also ich bin dann weiter Richtung Isle of Skye gefahren und bin zu den Fairy Pools. Als ich das letzte Mal auf der Isle of Skye war, habe ich die zwar auf dem Schirm gehabt, hat aber von unserer Reiseroute nicht ganz gepasst. Und dieses Mal konnte ich sagen, oh ja, dann mache ich die jetzt. Hatte da ursprünglich eine Rundtour geplant, die so um die 7,5 Kilometer ist. Ich erkläre gleich, warum das nicht dazu kam. Also man kommt erstmal auf einen Parkplatz an, der auch relativ groß ist und auf dem man auch relativ viel zahlt im Vergleich. Ich glaube, es waren 8 oder 10 Pound dafür, dass man da, ich glaube, die nächsten 3 Stunden oder sowas steht. Und wandert dann los. Man muss dazu sagen, also als ich da war, extrem touristisch. Ist jetzt auch ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Die letzten Male war ich im Juli immer in Schottland. Dieses Mal war es August. Es kann sein, also es war jetzt nach den, also auf jeden Fall nach den hessischen Sommerferien. Ein paar andere Bundesländer werden wahrscheinlich noch Urlaub gehabt haben.
Bayern hat erst angefangen zu dem Zeitpunkt.
Ah, okay, oder das sogar. Aber man hat diesmal relativ wenig Deutsche gesehen, dafür super viele französische Familien und auch viele ItalienerInnen. Es war deutlich mehr los als die letzten Male, als ich in Schottland war. Wirklich, wirklich, wirklich deutlich. Und ich versuche ja immer so eine Mischung aus touristischen Spots und weniger touristischen Spots zu haben. Aber dieses Mal hatte ich das Gefühl, dass selbst die Spots, die ich als nicht so touristisch vermutet hätte, sehr, sehr überfüllt waren. Und die Isle of Skye ist natürlich eine Insel, die als erstes angefahren wird von den Leuten, weil die halt einen gewissen Ruf hat, dass es halt super schön ist, ist es auch. Und es ist halt die Insel, die am erreichbarsten ist, weil man nicht auf eine Fähre muss, sondern einfach über eine Straße fährt und da ist. Und deswegen machen die meisten Leute auf ihrer Reiseroute die Isle of Skye natürlich mit. Und deshalb sind natürlich auch die Spots da deutlich frequentierter als jetzt auf anderen Inseln, schätze ich mal. Die Fairy Pools sind schön. Also es ist ein Wasser mit kleinen Wasserfällen und kleinen vom Wasser ausgehöhlten Pools, die da so drin sind. Es waren auch einige Leute, die sich ins Wasser getraut haben. Allerdings gab es da nicht nur Wasser von unten, sondern auch sehr viel Wasser von oben. Es war ein sehr, sehr nebliger und extrem verregneter Tag. Also ich war nach dieser Wanderung wirklich bis auf die Unterwäsche nass, weil es so doll geregnet hat. Es war schon ein bisschen eklig. Und das ist auch der Grund, warum ich diese Wanderung ein bisschen abgekürzt habe und ich am Ende des Tages nur quasi hin bis zum Mittelpunkt der Wanderung und auf diesem Weg dann auch wieder zurück bin. Kann man jetzt natürlich sagen, okay, das war ja eh schon quasi die Hälfte. Hätte man nicht auch den anderen Weg gehen können? Hätte ich auch versuchen können. Sah aber von dem Standpunkt, auf dem ich war, so aus, als wäre das ein Weg, der deutlich schlechter befestigt ist und mehr durch Wiese und so ging, sprich nochmal mehr Nässe von unten und dafür aber weniger Highlight-Spots, Ausblicke auf dem Weg, weil erstens extrem nebelig und zweitens, ja, hat man, war das halt mehr so in Anführungszeichen der Rückweg, sodass ich gedacht habe, okay, dieser Weg, den ich hier jetzt schon gegangen bin, erstens kenne ich den schon, zweitens ist der gut befestigt und drittens muss ich da nicht groß nachdenken, sondern laufe einfach zurück. Und das habe ich dann auch gemacht, sodass es auf 5,5 Kilometer irgendwie dann rauslief, statt auf 7,5 oder so. Und dann erstmal versucht habe, mich irgendwie wieder warm und trocken zu kriegen, was in so einem kleinen Van auch jetzt nicht allzu praktisch ist. Also dieses Trocknen von Sachen ist da schon ein bisschen umständlicher. Aber ja, da muss ich dazu sagen, hatte ich schon keinen Handyempfang mehr. Ich hatte Gott sei Dank die Wanderung mir vorher auch als offline angezeigt und so. Was ich nicht vorher gemacht hatte, war die Karte von Sky, sodass ich auch da ohne weiteres rumfahren kann und navigiert werden kann, hatte ich mir dann noch nicht als offline heruntergeladen, was dann darin resultierte, dass ich nach dieser Wanderung ein bisschen nach Gefühl einfach mal losgefahren bin in der Hoffnung, dass ich irgendwo wieder Empfang habe und dann schauen kann, wo ist denn der nächste Campingplatz, auf den ich fahren möchte, weil den hatte ich mir noch nicht rausgesucht. Ich wusste auch noch nicht, ob ich auf einen Campingplatz fahre oder auf einen Wanderparkplatz oder hast du nicht gesehen. Ich habe mich dann für einen Campingplatz deshalb entschieden, weil ich halt komplett nass war und gerne unter eine warme Dusche wollte.
Also das ist ja auch laufendes Wasser an den Dorf.
Genau, leider nein, leider gar nicht. Und ansonsten.
Auch sonst hätte es auch keine Dusche gehabt.
Ich hätte eine Outdoor-Dusche gehabt, aber dann hätte ich mich auch in den Regen stellen können.
Nee, die Outdoor-Dusche war an.
Ne? Genau. Und auch die hat nur eine Temperatur, und zwar Außentemperatur.
Es gibt nur ein Gas, Vollgas.
Genau. Ja, also ich bin dann auf Vertrauen losgefahren und habe dann irgendwann auch gesehen, ach, guck mal, da geht's zu einem Campingplatz, lass den doch mal ansteuern. Hab den dann auch angesteuert und der war ziemlich am südlichen Zipfel von Sky, wie ich dann vermutet habe, einfach aufgrund der Himmelsrichtung, weil ich hatte keine Navigation.
Nach dem Sonnenstand orientiert.
Genau, so in etwa. Und es hieß Glen Brettle Campsite and Cafe. Es war ein tatsächlich sehr süßer Campingplatz, der direkt am Meer ist und ich konnte auch direkt quasi an dem Weg zum Strand stehen und hatte Blick auf Strand und Meer und hatten auch sehr ordentliche Duschen und ein Café on site, aber leider gar keinen WLAN und gar keinen Empfang. Das war ein bisschen ein komisches Gefühl. Also manchmal merkt man ja so, wenn das Handy aus ist oder wenn man es nicht dabei hat, dass man irgendwie so danach greift, so ins Leere und man so merkt, oh krass, wie sehr das doch in meinem Habitus so drin ist, dass ich auf mein Handy schaue. Das war da gar nicht so stark. Also ich hatte jetzt nicht so das Bedürfnis danach, irgendwie auf Instagram rumzuscrollen oder sowas. Das gar nicht. Das hat mir nicht gefehlt. Was eher für mich der Punkt war, dass ich mich nicht mitteilen konnte, dass ich irgendwo sicher angekommen bin und dass ich Kontakt nach zu Hause haben konnte. Und das war ein wirklich komisches Gefühl. Hattest du ja dann auch gesagt. So, ja. Wie haben wir das eigentlich früher gemacht? Es ist schon sehr, sehr komisch, nicht zu wissen, wo die andere Person ist und ob es ihr gerade gut geht. Und jetzt sind wir da vielleicht ein bisschen besonders, weil es gibt ja andere Leute, die schreiben jetzt nicht so oft nach Hause, wenn sie im Urlaub sind, aber wir haben da ja schon sehr enge Verbindungen und erzählen uns eigentlich immer, wer wo ist und was wer gemacht hat und so. Ja, das war merkwürdig. Was ich aber Gott sei Dank...
Fand ich auch.
Ja, das auch. Ja, was ich aber...
Merkwürdig, nervig, bisschen angsteinflößend.
Ja, das ist eine Skala.
Potato, Potato.
Ja, genau. Was ich aber hatte, waren runtergeladene Hörspiele und so oder Hörbücher, die ich mir dann angehört habe und ja, habe halt so einfach dann einen gechillten Abend gehabt. Das war jetzt auch nicht schlimm, also mir war jetzt nicht langweilig oder so. Es war wirklich einfach nur so dieses Gefühl, sich nicht mitteilen zu können und dieser Gedanke, oh nein, die anderen könnten sich Sorgen machen, haben sie ja auch.
Ja, es ist nicht so, als ob ich jetzt irgendwie nachts
nicht schlafen
nachts wach gelegen hätte oder
ja,
so.
Genau.
Also, aber es war halt schon so ein bisschen weird halt an der Stelle.
Ja, genau.
Genau, ansonsten hast du auf dem Telefon so Sachen gemacht, wie man halt so macht, wenn man halt keinen Empfang hat, so alte Notizen aussortiert.
Nee, tatsächlich nicht. Also das war, wie gesagt, gar nicht. Ich habe dann auch einfach mir ein Hörbuch angemacht und habe mich halt so um Van-Sachen, darum, dass die Sachen wieder trocken werden und solche Sachen gekümmert. Bin duschen gegangen und also es war fein, total fein, aber wie gesagt. Und das muss man halt wissen, wenn man auf diesen Campingplatz fährt, dass man wirklich überhaupt keinen Service hat. Also weder irgendwie Telefonempfang noch Internet und es auch halt keinen WLAN oder so vom Campingplatz gibt.
Wie machen das die Leute, die da arbeiten?
Ja, die haben halt auch so ein bisschen Detox.
Ja, okay, na dann. Ja, ist ein Lifestyle. Ne?
Die haben wahrscheinlich eine Landline, so das Telefon.
Ja, wenn es Landline gibt, können sie auch WLAN haben.
Ja, aber haben sie halt nicht.
Kupfer liegt ja mindestens im Boden.
Ja, aber also es ist halt dann vielleicht auch eine Choice. Ist ja auch in Ordnung.
Ja, genau.
Aber, ja.
Ja.
Genau. Und was man zu diesem Campingplatz auch noch sagen muss, ich hatte da die schottische Experience, die mir bis zu diesem Zeitpunkt noch gefehlt hat. Also damit meine ich jetzt nicht das schlechte Wetter, weil ich bisher auch immer in Schottland sehr viel Glück hatte mit dem Wetter, sondern, Midges. Ich habe schon sehr oft von Midges gehört und habe gedacht, was ist das? Gibt es die hier auch? Die sind wahrscheinlich am ehesten mit Kriebelmücken vergleichbar, sind aber noch kleiner und haben ein bisschen andere Art zu jagen, sozusagen.
Zu jagen.
Ja, man hat schon manchmal das Gefühl, man wird von denen gejagt. Es ist nie so weit an der Realität vorbei.
Vor allem, wenn du es googelst, sagen die so, ja, Midges, meinst du auf Deutsch Mücke? So, nein, ich meine nicht normale Mücke, Alter. Also, ja. Die kenne ich. So.
Ja, genau, deswegen denkt man sich auch so, hä, das ist nicht das Gleiche. Und deswegen erkennt man die, wenn man sie nicht kennt, auch nicht. Die sehen aus wie sehr kleine Trauermücken. Also Trauermücken sind schon eher so am sehr nervigen Ende der Tiere, weil sie Pflanzen kaputt machen. Aber Midges nochmal eine besondere Art. Das Fliegengitter, was ich in meinem Hochstelldach hatte, natürlich, da gibt es ja so Fenster, die man aufmachen kann, aber es gibt auch zwei Schlitze, die mit Fliegengitter sind, die permanent offen sind, um da oben halt Luftzirkulation zu haben. Dieses Fliegengitter ist allerdings zu großmaschig für Midges. Das ist schon mal so Problem Nummer eins. Zweitens, die sind halt besonders bei sehr nassem Wetter aktiv. Deswegen hatte ich die bisher auch noch nicht, also schon auf dem Schirm im Sinne von, die gibt es, aber nicht auf dem Schirm im Sinne von, ich habe mit denen schon nähere Bekanntschaft gemacht. Aber es gehört tatsächlich zur Great Scottish Pastime, dass man von Midges bei lebendigem Leibe gefressen wird, sozusagen.
Ja, scheint tatsächlich auch wirklich halt im August ein Ding zu sein, ne?
Ja, und
die, also ich sehe es ja gerade, so im Juli kommen die halt noch nicht, es ist erst wirklich im Juli. Okay. Im Juli kommen die nicht, ist erst wirklich so im August.
Und also viele Leute haben da auch so Kopffliegengitter an und lange Kleidung, auch wenn es warm ist, einfach aufgrund dieser Viecher. Und ich werde mir für die nächsten Male auf jeden Fall auch so ein kleines Kopffliegengitter zulegen und noch am besten so ein ganz Körperfliegengitter, um ehrlich zu sein, indem man dann so da lang läuft. Die sind schon extrem ätzend. Also die krabbeln auf der Haut rum, bis sie einen Ort gefunden haben, wo sie gut beißen können. Und dann beißen sie in die Haut und bohren sich mit ihrem Greifzangen, wie auch immer man ihn nennt, so ein bisschen in die Haut rein und wackeln mit dem Kopf so, dass da ein kleiner Blutpool, also ein wirklich sehr, sehr kleiner Blutpool entsteht, den sie dann trinken können und dabei halt Speichel, Enzyme, die das Blut vor der Gerinnung schützen, reinpumpen. Und das juckt dann natürlich sehr stark. Also im Grunde genommen schon dieser, wie Mücken das auch machen. Das Problem bei den Viechern ist, sobald die gebissen haben, senden die einen Botenstoff aus, dass andere wissen, hier ist super. Und die jagen halt immer im Rudel. Das heißt, du hast da nicht einen Stich. Ich glaube, man sagt
Schwarm in dem Fall, nicht Rudel.
Nee, das Midges sind im Rudel.
Okay, ein Parlament.
Genau.
Eine Horde.
Ja, oder wie bei Krähen heißt es ja auf Englisch Murder. Das finde ich auch immer sehr witzig. Ja. Und das kommt bei Midges auch.
Murder of Midges, ja.
Ja, also dann hast du halt sehr, sehr viele von diesen sehr juckenden Stichen. Das ist schon ätzend, muss ich sagen. Und weil die halt so klein sind, kommen die halt auch überall durch und du kannst sie schlechter fangen und so weiter. Es ist schon
quasi so wie die Sandflies in Neuseeland.
Ja, genau. Die sind auch damit vergleichbar. Ja. Naja, aber dann habe ich wenigstens diese schottische Experience auch mal gehabt. Eine weitere Experience, die ich da hatte, war, ich habe die ganze Zeit eigentlich immer im Hostel-Dach geschlafen. Ich habe damit ja auch Erfahrung gemacht in Wales, habe da immer im Hostel-Dach geschlafen. Bei unserem Finnland-Urlaub hatten wir auch ein Hostel-Dach und das war immer so, dass zwar gesagt wird, bei starkem Sturm sollte man da oben nicht drin schlafen, aber das hat halt so einen Stoff, der auf jeden Fall dicker als Zeltstoff ist und auch weniger durchlässig ist als Zeltstoff. Also du merkst keinen Wind dadurch im Sinne von, dass du keinen Zug abbekommst, so, sondern es ist schon sehr dicht und es regnet auch nicht rein. Nicht so bei diesem Camper. Es hat geregnet und gewindet auf jeden Fall in der Nacht, aber so, dass ich gedacht habe, ja, es ist jetzt noch nicht notwendig, da irgendwie runterzuziehen oder so. Es ist jetzt kein Sturm. Und habe aber in der Nacht schon gedacht, hey, also es ist schon kühler, aber irgendwie, das Bett fühlt sich hinten schon sehr, sehr, also am Fußende sehr, sehr kühl an. Ist das vielleicht nass? Nee, keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen. Es war nass. Es hatte da schon leicht reingeregnet und das Bettende, das hintere Bettende war nass. Da habe ich schon gedacht, was soll denn die Scheiße? Ich hatte zwar gemerkt, dass der Stoff von innen sich anders anfühlt, als ich es gewohnt bin, habe aber gedacht, das ist ein Ding, dass es sich von innen anders anfühlt, als ich es gewohnt bin. Und das ist nicht grundlegend anderer Stoff ist, als ich es kenne. Am nächsten Tag bin ich dann wieder auf Verdacht, aber es gab ja nur eine Straße, die dahin führte. Das heißt, die bin ich dann einfach zurückgefahren.
Was machen?
Weitergefahren Richtung Norden der Insel und wollte Richtung Ferry Glen und da einen kleinen Spaziergang machen. Und dann sollte es für mich weiter zur Fähre gehen, nach Uig. Und Ferry Glen war auch nett. Da kann man länger spazieren gehen, sage ich mal. Also meine Strecke war jetzt ein bisschen länger als 2 Kilometer, die ich da lang gelaufen bin. Das ist auch sehr cute. Auf jeden Fall sind schöne so Steinformationen, also nicht nur sehr lustig geformte Hügel, sondern es gibt auch mehrere so Stellen, wo so Spiralen mit Steinen geformt sind und so. Das sieht schon sehr mystisch und schön aus. Und auch da hatte ich wieder einen sehr nebeligen und regnerischen Tag abgepasst. Das ist auch irgendwie durch diese Wetterlage sehr mystisch aussah, war allerdings auch deutlich touristischer. Und da waren einige unterwegs und es kamen tatsächlich auch hier und da immer Busse an, die dann Menschen da abgesetzt haben, die dann da durchgewandelt sind. Ja, das heißt, es ist jetzt von der Seite her nicht so die verwunschene mystische Stimmung, die man so vielleicht erwartet, sondern halt mehr eine, man wartet, bis die Leute aus dem Bild sind, um dann ein schöneres Bild ohne Menschen drauf zu machen. Und weil es eben auch da wieder geregnet hat, habe ich jetzt da nicht irgendwie mehrere Stunden verbracht, sondern keine Ahnung, bin vielleicht da eine Stunde rumspaziert und habe mir das alles schön angeguckt und bin dann wieder zurück zum Camper gegangen und weiter zur Fähre, die da ganz in der Nähe ist, gefahren. Da hatte ich dann auf jeden Fall auch noch ein bisschen Zeit und ich wollte mir diese Zeit aber auch nehmen, weil ich sowieso schon die ganze Zeit das Bedürfnis hatte, mich bei Roadsurfer zu melden, eben weil das Wasser nicht funktioniert hat und was mir...
Das Dach undicht war.
Das Dach undicht war und was mir an diesem Tag, an diesem Campingplatz auch aufgefallen ist, da gab es nämlich die erste Station, wo ich meine Toilette ausleeren konnte und ich hatte das Gefühl, die läuft ein bisschen aus, so. Und das fand ich schon sehr, sehr ekelhaft und habe gedacht, hä, woran kann das liegen? Und wollte sie aber nicht, ohne dass ich irgendwie eine Stelle habe, wo ich sie ausleeren kann, einfach öffnen, weil ich mir gedacht habe, ja, nicht, dass ich damit dann irgendwie das Problem noch vergrößere und ich dann halt, ja, naja.
Mit der Toilette auch noch die Büchse der Pandora aufmache.
Genau. Und da hatte ich eben diese, bei dem Campingplatz, diesen Punkt zum Chemical Disposal und habe sie geöffnet und habe gesehen, aha, das ist ja super. Diese Toilette gibt es immer in 2 Teilen. Also der obere Teil ist so der, auf dem man sitzt sozusagen. Und dann den kann man mit so einem kleinen Hebel öffnen. Und drunter hat man dann quasi das Becken, wo was auffängt. Und das hat so ein Rohr. Und über das Rohr kann man das dreht man so auf und ist dann leeren. Und dieses Rohr ist eigentlich verschlossen. Da ist ein Drehverschluss dran. Nicht so an dieser Toilette. Dieser Drehverschluss war irgendwie abhanden gekommen. Also auf jeden Fall nicht on my watch, sondern den gab es einfach nicht. Der wurde nicht mit dran gemacht von Anfang an. Und deswegen war es auch kein Wunder, dass die dann, wenn man halt durch Kurven fährt, auch da ein bisschen dagegen schwappt und dann halt ein bisschen ausläuft. Ich erspare euch die Details. Ist eine ekelhafte Geschichte gewesen. Und das war der Punkt, an dem ich gedacht habe, ja geil, jetzt hatten wir diesen Struggle mit, dass ich diese Flüssigkeit bekomme und jetzt kann ich diese Toilette quasi nicht benutzen oder nur halt vielleicht einmal, so dass der Stand quasi nicht hoch genug ist, dass es rausschwappen kann, als absolute Notfalllösung, wenn es nicht anders geht. Aber ansonsten ist die nicht nutzbar. Was für eine? Ja, und deswegen wollte ich diesen Tag, und das war natürlich an der Fährstation ganz praktisch, weil dann wusste ich schon, da kann ich warten und mich dann abends auf die Fähre begeben, dazu nutzen, mit Roadsurfer in Kontakt zu treten. Und vorher hatte ich ja eh keinen Empfang, deswegen konnte ich das vorher nicht. Diesen Tag habe ich also in Uig an dem Fährterminal so ziemlich verbracht, nachdem ich von Ferry Glen dann zurückgekommen bin. Und habe eine ganze Weile in einer Warteschleife gesteckt. Jetzt muss man dazu sagen, dieses Prozedere, wie man bei Roadsurfer an Support drankommt, ist schon ein bisschen nervig. Also du hast erstmal, wird dir gesagt, du kannst mit einer KI sprechen. Die KI ist ein bisschen dumm, also da kriegst du keine wirklich hilfreichen Antworten. Dann wird dir nur gesagt, ja, du musst in deinen Account dich einloggen und dann kannst du da den Pannenservice anrufen. Ja, aber Pannenservice ist jetzt halt auch nicht wirklich das Richtige.
Ist jetzt nicht gerade ein Reifen geplatzt.
Ne? Genau, und für
mich... Die Windschutzscheibe ist intakt, das ist nicht das Problem.
Genau, und für mich ist Pannenservice halt auch was du lokaler anrufst, im Sinne von, hallo, hier, mein Reifen ist kaputt oder was auch immer, er hat einen Unfall. Und nicht sowas wie, meine Wasserpumpe im Camper funktioniert nicht, weil die meisten Pannenservice eben für Autokarosserie gedacht sind und nicht für Camper. Ich habe es dann trotzdem irgendwann versucht, weil ich keine andere Option hatte und bin dann irgendwann, du kannst dich da tatsächlich entscheiden, welche Sprache du sprechen möchtest. Ich hatte erstmal Deutsch gewählt, da wurde gesagt, ja, wir haben sehr viele Anfragen auf Deutsch, ist Englisch auch okay? Ich habe, klar, Englisch ist auch okay. es hat sich dann tatsächlich immer auf Deutsch bei mir gemeldet, was schon ganz praktisch ist. Ich hätte dieses Gespräch wahrscheinlich auch auf Englisch führen können, aber es ist halt gerade, wenn du so bestimmte Fachbegriffe einfach nicht hast.
My Verschlusskabel on the toilet is missing.
dann ist es natürlich, macht es das ungleich schwieriger. Dann hatte ich einen Anthony am Hörer und der war auch sehr nett und hat sich erstmal alles angehört, was ich gesagt habe und war auch so, okay, wow, das tut mir voll leid. Und ich war so, ja, mir auch. Also,
das sind wir schon mal zwei. Ja.
Also ich habe den jetzt auch nicht angeschrien, ich kann schon darin unterscheiden, so wer dafür verantwortlich ist und Anthony ist es nicht. So, ja, also ihm mache ich aus nichts irgendwie einen Vorwurf, der hat sich wirklich Mühe gegeben und war ein wirklich freundlicher Ansprechpartner. Also das, ne, deswegen habe ich jetzt auch kein Problem, seinen Namen zu nennen, weil Anthony echt bester Typ, den ich da kennengelernt habe sozusagen.
An dem lag es definitiv nicht, der muss halt nur den ganzen Mist halt mitbekommen.
So. Genau, also meine Kritik geht ausschließlich an Roadsurfer als Firma und nicht an die Privatperson, die da versucht hat, mich zu unterstützen. Mit dem habe ich dann länger telefoniert und dann sollte ich all meine Anliegen mit Fotos, die ich ja zum Glück alle gemacht hatte, auch nochmal per Mail schildern, damit die zu allem halt die Bilder haben und das entsprechend bewerten können. Das habe ich dann gemacht, hatte dann halt auch erzählt, weil es hatte da halt nochmal kurz geregnet. Ich hatte das Dach offen, es hat nicht stark geregnet, hat aber dazu geführt, dass der komplette Stoff und meine komplette obere Matratze komplett nass war. Ich das Ganze dann natürlich so schnell wie möglich runtergefahren habe. Also ich habe schon schnell reagiert. Es war halt einmal ein Schutt, der jetzt nicht kein Platzregen war, aber naja, hat halt offensichtlich ausgereicht. Ich habe das Dach schnell runtergefahren und dadurch wurde das Wasser halt auch noch ein bisschen rausgepresst und ich habe dann im Van den Regenschirm aufgemacht, damit die Sitze nicht noch nasser werden, weil Wasserflecken auf Sitzen hätte man auch noch mehr gesehen und die waren ja eh schon ekelhaft, sodass ich dann noch versucht habe, diesen Schrottcamper irgendwie zu schützen und da den Regenschirm aufgespannt habe, um die Sitze irgendwie zu schützen. Das ist richtig bescheuert. Naja, und hatte denen dann alles geschickt und die Situation erklärt, dass ich an dem Abend nicht in diesem Camper schlafen kann, weil nicht nur das obere Bett durch und durch nass ist, sondern auch das untere Bett nicht zu bewegen ist. Auch da hatte ich beim Verleih gesagt, hier diese Lasche, an der man ziehen muss, die hängt da ganz komisch locker in der Gegend rum. Was ist damit? Ich habe das nicht, also das war schon so, oh ja, we won't mark that, also das ist nicht so wichtig, das funktioniert und so weiter. Und auch da, dumm von mir, dass ich ihm vertraut habe.
Ja, ich würde jetzt nicht dir die Schuld dafür geben, dass du einen scheiß Camper bekommen hast.
Ja, aber, ne.
Also das ist jetzt wieder Opferumkehr, ne?
Ja, nee, das nicht. Ich bin ja nicht schuldig daran, aber es ist ja schon so, dass man daraus lernt, das nächste Mal da genauer nachzugucken.
Fair, ja. Man ist aber auch eigentlich, normalerweise ist man ja im guten Glauben, dass das, was man da bekommt, auch irgendwie Hand und Fuß hat. Und ich meine, die haben den Camper davor von jemandem bekommen. Normalerweise würde ich mir jetzt vorstellen, die kommen von jemandem zurück, die checken den durch, passt noch alles, yo, passt noch alles, wunderbar. Weil die Person hat ja auch eine Kaution vorgezahlt und gegebenenfalls wird ein Teil von der Kaution entsprechend einbehalten, wenn irgendwas kaputt ist, um das normalerweise zu reparieren. Aber offenbar ist das ja nicht der Fall. Und das ist das, was ich mich auch schon privat drüber aufgeregt habe, ist, du zahlst so eine Kaution, keine Ahnung, wie viel die ist. Normalerweise irgendwie so 1.000, 2.000 Dollar oder sowas oder je nachdem, was für eine Währung du halt hast. Mhm. Und am Ende bekommst du die ausgezahlt, wenn alles wieder okay ist. Ja. Es macht ja auch irgendwie Sinn, weil wenn ich das irgendwie nehme und das ist total in Schuss und ich gebe es zurück und das ist der größte Schrotthaufen, dann bin ich ja natürlich auch dafür auch zumindest zum Teil haftbar. Ja. So, aber was offenbar hier passiert ist, ist, die haben potenziell die Kaution von jemandem einbehalten, aber dann einfach nichts repariert. Das haben sie sich einfach als Gewinn unter den Nagel gerissen. Und das ist halt auch irgendwie nicht Sinn der Sache zu sagen, das war bei meinem Verleih in Cornwall ja genauso, ne? Die haben da, oh ja, hier Kratzer, ne? Nicht bei mir, aber bei anderen Leuten halt, ne? Potenziell das Geld behalten, aber anstatt dann einfach mal wirklich mal einen neuen Satz Felgen zu kaufen, weil die Felgen waren richtig im Arsch, ja? Nö, einfach so, das wird einfach so, einfach noch als Gewinn mit dazu kalkuliert, weil, ja, fährt er noch, ja, egal. Also, ja, dann brauchst du auch dem davor nicht ankreiden, wenn es offenbar doch kein Problem ist.
Ja, voll. Also klar, das wissen wir jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, aber ich habe 2018 bei MacRent auch diese Erfahrung gemacht, dass ein Kratzer, der vorher schon da war, wo explizit gesagt wurde, das ist nicht wichtig, das passiert halt mal, wenn man an einem Ast vorbeifährt oder so. Und als wir zurückkamen, wurde dann gesagt, ja, also nee, das ist auf jeden Fall ein Riesenkratzer, der wurde von euch verursacht. Nein, wurde er nicht, den hatten wir vorher auch. Die Person, die das mit uns angeguckt hatte, war auch da konnte natürlich dazu leider nichts mehr sagen. Es war ja auch nirgends schriftlich festgehalten, sodass wir irgendwie, ich glaube, mit 600 Euro tatsächlich nochmal belangt wurden. Weil wir absurd, eben, das ist wirklich absurd. Also da muss man sehr, sehr, sehr gut aufpassen. Vorher am besten alles fotografieren, alles abfilmen nochmal, damit man im Notfall bei einem Film halt noch auf Pause drücken kann. So, ah, okay, da sieht man es. Das hatte ich gar nicht so sehr gesehen, dass ich ein Foto davon gemacht habe oder sowas. Also auf jeden Fall mein Tipp, checkt alles vorher so haarklein wie möglich. Ja. Naja. Ich habe auf jeden Fall alles eingereicht, habe gesagt, ich kann in diesem Camper nicht schlafen, oben ist nass, das untere Bett lässt sich nicht ausziehen, das hängt fest. Also ich konnte diese Bank einfach nicht nach vorne ziehen, weil dieser Griff halt irgendwie nicht funktioniert hat. Das heißt, ich muss mir irgendwie eine Unterkunft suchen, bin aber gerade quasi mit der Fähre auf dem Weg nach Tarbert, also auf die Isle of Harris. Das gehört zu den äußeren Hebriden. Die geneigte Hörerin hat vielleicht schon auf dem Schirm, bei eurer letzten Reise nach Schottland wolltet ihr doch eigentlich auf die äußeren Hebriden und habt das dann nicht hingekriegt, weil die Fähre nicht fuhr oder nicht, weil sie nicht fuhr, sondern weil ihr keinen Platz auf der Fähre bekommen habt und seid dann umgeswitcht auf die Isle of Mull. Und da sage ich, sehr gut zugehört. Genau so war's.
Wow, wie kannst du das doch auswendig wissen?
Ne? Genau. Und ja, das ist Fandom. vielleicht auch Obsession, ist schon auch ein bisschen problematisch vielleicht. Aber ja, diesmal habe ich es auf die äußeren Hebriden geschafft, war da gerade ja auch auf dem Weg hin und konnte dann sagen, ja, ich bin jetzt ab heute Abend auf Harris. Also hier auf Sky braucht ihr gar nichts mehr raussuchen oder brauche ich ja gar nichts raussuchen. Sonst dürftet ihr die Fähre quasi finanzieren und außerdem würde meine Reiseroute damit schon wieder den Bach runtergehen. Und dann wurde gesagt, ja, also wir haben dir hier zwei Workshops auf Sky rausgesucht. Und ich so, ja, das kann ich jetzt nicht machen. Ich bin schon auf dem Weg sozusagen. Das lohnt sich nicht. Ich müsste allein schon 20 Minuten zu dem Workshop fahren und das hätte sich einfach zeitlich nicht ausgegangen. Außerdem ist es ja auch überhaupt nicht gesagt, dass sie die Teile dann auch da haben und irgendwas machen können. Das heißt, es wäre potenziell auch noch umsonst gewesen. Ja, braucht halt einfach eine Unterkunft für die Nacht. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, wir besprechen das mal. Und haben dann gesagt, ja, für 75 Euro kann ich mir wo was suchen. Und dann habe ich gesagt,
75 Euro finde ich übrigens lustig, dass sie es einfach in der Fremdwährung machen, ne?
Ja, ja. Aber es war schon sehr, sehr witzig, weil ich habe dann einfach mal einen Screenshot von der aufgedröselten Rechnung von Roadsurfer, wie viel pro Nacht ich für den Camper zahle, angehängt und gesagt, ich hänge das hier nochmal an, um es wirken zu lassen. 75 Euro versus die 230 Euro, die ich hier über Nacht zahlen muss, von dem ihr noch nicht über eine Kompensation oder sowas gesprochen habt. Einfach nur so, um es wirken zu lassen. Und hat dann halt auch gesagt, dass ich hoffe, dass wenn ich nichts zu diesem Preis finde, was mir schon relativ klar war, dass sie sich zumindest Gedanken darüber machen, ob sie das komplett erstatten können. Ich habe dann wie wild rumtelefoniert, um auf Harris was zu finden. Und habe dann letztendlich auch nach sehr vielen Telefonaten und Ausfüllen von Kontaktformularen etwas gefunden. Und zwar Sorrel Cottage. Und an dieser Stelle riesen Shoutout an dieses Cottage. Das ist nicht nur ein wunderschöner Ort gewesen, sondern hat auch einfach die liebsten Menschen beinhaltet, über die ich gleich noch mehr erzählen werde. Die Unterkunft hat 130 Pound gekostet und war damit schon deutlich günstiger als alles andere, was ich so gefunden hatte. Also es war schon eher am günstigen Ende.
Aber eigentlich auch schon wieder doppelt so viel, wie da eigentlich von dem veranschlagt wurde. Was auch, also sorry, für 75 Euro, Entschuldigung, 1990 hat angerufen, die hätten gerne ihre Hotelpreise zurück. Also es ist halt einfach nicht mehr realistisch, für so einen Preis irgendwas zu bekommen. Ja. Was über ein Hostel in einem 12-Bettzimmer hinausgeht.
Ja, ja, absolut.
Und dafür ist potenziell die Insel ist nicht so bekannt, dass da lauter Hostels sind mit 12-Bettzimmern.
Also es gab ein Hostel irgendwo ziemlich im Norden der Insel, aber da hätte ich halt noch irgendwie, also wirklich lange hinfahren müssen und ich bin halt erst um 8:30 abends da angekommen.
Ja, okay, also es ist ja auch dann, ja.
Naja, aber die Überfahrt hat auf jeden Fall richtig gut geklappt. Es war sehr cool, man fährt so etwa 1:40 und ja, war auch irgendwie sehr cool. Ich habe tatsächlich ein Curry da gegessen, ein veganes gab es auf dem Schiff. Dann hatte ich auch schon direkt mein Abendessen damit und war irgendwie eine schöne Überfahrt. Gab es auch so einen kleinen Laden auf der Fähre mit ganz vielen interessanten Büchern zu den Inseln und so. Und da habe ich auch so ein paar Titel mir auf jeden Fall gemerkt. Es gibt zum Beispiel eins, The Life and Death of St. Kilda oder so ähnlich. St. Kilda ist eine Insel, auch eine schottische Insel, die sehr lange absolut autark war. Also die Menschen, die da drauf gelebt haben, so bis circa 2000 Personen, die da so in der Spitze gewohnt haben, waren extrem abgeschnitten von der Außenwelt und haben so komplett für sich als Community funktioniert und wurden das erste Mal tatsächlich so wirklich kontaktiert innerhalb des Ersten Weltkrieges. Und dann wurden es halt immer weniger und weniger. Ob die eingezogen wurden, geflüchtet sind, ob es irgendwelche anderen Kriegsgründe gab, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, weil ich das Buch nicht gelesen habe, sondern nur den Klappentext. Bis 1930, wo die letzten Personen von dieser Insel verschwunden sind und seitdem lebt da niemand mehr. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend. Und das Buch habe ich jetzt auch auf meiner Medibobs-Liste, dass ich mir dann mal zulege. Genau, und auch noch andere Bücher zu den Inseln, wie die so entstanden sind, beziehungsweise wie die Communities sich darauf gebildet haben und so weiter. Als ich dann auf der Insel am Hafen Tarbet ankam, wusste ich, dass ich noch so etwa eine halbe Stunde fahren muss bis zum Sorrel Cottage Richtung Süden. Und der ganze Tag war ja extrem grau, extrem regnerisch, sehr stressig, weil ich mit Roadsurfer die ganze Zeit kommunizieren musste. Zwischenzeitlich war ich dann nochmal sehr, sehr aufgeregt und den Tränen nahe, als ich noch mehr Leute angerufen habe und nicht wusste, wo ich in dieser Nacht schlafen kann. Und plötzlich, als ich da langfuhr, riss der Himmel am Horizont auf und hat einem extrem spektakulären Sonnenuntergang Platz gemacht. Und es wurde immer heller und heller plötzlich. Es war das Hellste, was es an dem Tag überhaupt war, gefühlt. Und die Wolken gingen immer mehr weg und die Sonne kam immer mehr raus und der ganze Himmel hat rot geglüht. Und ich fuhr da lang und musste immer wieder anhalten, um Fotos von diesem wahnsinnig tollen Sonnenuntergang zu machen, dass ich nicht nur 20, sondern ich glaube 40 Minuten für den Weg gebraucht habe. Oder nicht 30, sondern also ich habe auf jeden Fall mindestens 20 Minuten länger gebraucht. Es war wirklich wunderschön und das hat den Tag extrem aufgebessert, dass da die Sonne so rauskam. Und er hat mich auch irgendwie sehr emotional gemacht. Und dann kam ich bei diesem Cottage an und die Tür öffnet sich und da steht so eine little old lady namens Paula. Und ich war erstmal kurz wie erschlagen, weil sie mich so stark an meine Gastmutter in Kanada erinnert hat, an Barbara. Und ich war so wirklich, Barbara. Und also es ist jetzt nicht so, als wären sie eins zu eins die gleiche Person und würden genau gleich aussehen, aber sie waren sich so von ihrer Ausstrahlung so ähnlich, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, voll krass. Und die hat mich dann in mein Zimmer geführt. Es war so ein Zimmer mit Bad in diesem Cottage. Es gab noch andere Zimmer mit Bad, die sich zum Beispiel so ein Wohnzimmer geteilt haben. Also da waren dann durch das Wohnzimmer, durch das ich gelaufen habe, waren auch zwei andere Leute, die da gerade untergekommen waren und nett gegrüßt haben.
Auch Roadsurfer, ja.
Nee, tatsächlich nicht. Genau, habe dann ein sehr, sehr schönes, gemütliches Zimmer mit einem Bad gehabt, was wirklich so süß gestaltet war und so hübsch war und ich mich so wohl gefühlt habe und nur gedacht habe so, oh mein Gott, voll toll einfach. Und schon als ich auf der Fähre war, wurde ich von der Tochter der Inhaberin angeschrieben, dass sie, also es war ein Bed and Breakfast, dass sie am nächsten Morgen mir Frühstück machen würde, ob ich schon wüsste, was ich zum Frühstück haben möchte und ob ich irgendwelche Dietary Restrictions habe und habe dann gesagt, ja, also ich bin vegan, aber wenn das irgendwie zu viel Issue ist, weil ich mich auch super kurzfristig und halt am Abend, wenn die Geschäfte schon zu sind, gemeldet habe, dass ich auch Brot und Marmelade und Hummus und was im Van habe. Und sie so, nee, es ist überhaupt gar kein Problem. Also wir haben das und das und das und das und das können wir dann morgen nochmal drüber reden, was du haben möchtest. So. Also schon mal irgendwie so voll lieb. Und als ich dann am nächsten Morgen aufgestanden bin und in die Küche gegangen bin, war sie da auch direkt und also extrem liebe Person, Polly, Shoutout an dich. Und haben uns auch gut unterhalten und ich habe dann ein wahnsinnig tolles Frühstück mit Hashbrowns und gebratenen Pilzen und gebratenen Tomaten und ein bisschen Avocado dazu und noch einen veganen Joghurt und Banane und sowas und Brot hat sie mir auch noch dazu gestellt, aber so viel konnte ich schon gar nicht mehr essen.
Ey, ich meine die gebratenen Tomaten nicht. Ich weiß, es ist so typisch englisch und auch diese gebratenen Pilze, die sind immer so siffig, weißt du? Also die werden dann, und dann sind sie meist auch noch irgendwie kalt. Und
deswegen, das war also wirklich frisch aus der Pfanne, die hat mir frisch da zubereitet. Sizzling hot. Genau. Okay. Und auch die Pilze waren gar nicht irgendwie so, dass sie so viel Wasser gezogen hätten oder sowas. Also ich bin bei Pilzkonsistenz auch manchmal so, aber die waren echt perfekt. Und auch die Tomaten waren nicht so, dass sie so komplett wässrig waren. Also, war
richtig, weil normalerweise sind es immer diese großen Tomaten, die schneiden es einmal in der Mitte auf und legen es aufs Feuer. Und dann, naja.
War das schon, aber war vielleicht eine Art, die einfach einfach nicht so wässrig war. Keine Ahnung. Okay. Also ich weiß, was du meinst, aber ja, fand ich nicht. Und dann habe ich mich noch richtig lange mit Polly unterhalten und habe hier von meinem Camper-Problem erzählt, weil ich halt da schon versucht habe, den nächsten Workshop irgendwie zu erreichen. Wovon ich dann auch nicht wusste, sind das Workshops, die sich auch mit Campern auskennen oder können die nur Autos? Die sind auf einer Insel. Haben sie überhaupt Teile da oder kann ich mir den Weg sparen und so. Und habe halt mit Polly dann dazu geredet und habe halt auch schon mal gefragt, für den absoluten Notfall, hättet ihr nächste Nacht noch was frei? Sie hat, nee, sie leider nicht. Aber sie hat eine WhatsApp-Gruppe von allen B&Bs in der Region und fragt da mal nach, wer was hat. Und hat mir dann halt schon so jemanden als Kontakt geschickt, wo ich mich melden kann, wenn ich noch mal was brauche. Und hat dann noch in ihrem Bekanntenkreis überlegt, wen kennt sie noch so. Und hat dann einen Typ, einen guten Bekannten, Freund, wie auch immer, der sich auch ein T6 ausgebaut hat und halt auch Werkzeug hat und auch ein Haus ausgebaut hat, renoviert hat und sowas und halt auch irgendwie ja Ahnung von sowas hat, hat sie mir dann empfohlen, dass ich erstmal zu dem gehe, Rory, auch Shoutout an den, dass der mir ein bisschen helfen kann damit. Und das war auf jeden Fall so unfassbar lieb. Also wir haben dann auch noch länger nach unserem sehr langen Gespräch immer wieder geschrieben, so über den Urlaub. Und ja, ich konnte mich gar nicht genug bei ihr bedanken. Also wirklich, wenn ihr mal auf Harris and Lewis seid, Harris, empfehle ich das Sorrel Cottage wirklich aus vollem Herzen. Und ja, bin dann zu Rory gefahren, dem ich dann auch erstmal alles erzählt habe und so. Und er war auch so, oh mein Gott, ja. So allen Einheimischen, mit denen ich über den Camper geredet habe, die Expression, that's a pain in the arse, wurde sehr, sehr häufig genutzt in dem Kontext. Und mit dem habe ich dann erstmal versucht, das untere Bett gangbar zu machen und mit vereinten Kräften, wirklich, er hat mit voller Kraft, war ein relativ großer Typ.
Rory war aber auch nur so ein Lütt, ne? so ein Hänflick. Wenn der mit anpackt, ist wie wenn zwei Leute loslassen. Also.
Tatsächlich nicht, zum Glück. Der hat mit voller Kraft vorne dran gezogen, ich habe mit vollem Gewicht hinten dran geschoben und dann haben wir es tatsächlich in Bewegung gesetzt und dann konnte ich dieses untere Bett ausbauen und habe das dann auch so gelassen. Ja, also ich habe es nicht wieder zurückgebaut für den Rest des Urlaubs und hab dann noch immer da unten geschlafen, weil ich gedacht habe, eher nicht, dass es wieder hängt.
Das ist mein Reflex gewesen. Oh, hält. Wollen wir es zurückmachen, wieder hin? Aber das geht nicht mehr.
Ja, genau. Oh, jetzt ist der ganz abgebrochen. Naja, schade. Genau, und der hat dann auch noch so einen Tester gehabt für die Batterien, hat gesagt, sowohl die Camper-Batterie als auch die Autobatterie sind beide so am Limit. Das sind ja beides 12-Volt-Batterien, sollten aber so 13 bis 14 Volt anzeigen. Also das ist noch Spiel und die waren eher so an dieser 12-Volt-Marke. Und es war auch richtig oft so, dass wenn ich losgefahren bin, dass mir der Camper gesagt hat, so, jetzt musst du aber auch losfahren, die Batterie ist unter 12 Volt und die darf nicht länger unter 12 Volt sein.
Aber 12 Volt ist ja die Spannung von der Batterie, ist nicht irgendwie die Kapazität.
Ja, ist aber so. Also ist trotzdem der Wert, der da angezeigt wird und der relevant ist. Und das hat natürlich auch immer wieder die Angst ausgelöst, so, oh, kann ich überhaupt starten? Und auch gerade, wenn du nicht auf jedem Campingplatz automatisch Strom mit dabei hast. Also erstens, wenn, dann muss man es ja auch extra zahlen. Das ist ja nicht im Preis mit drin. Zweitens, ja,
kommt drauf an. Gibt
ja,
also
ja, genau, aber also da ist es jetzt auf jeden Fall so. Und zweitens, ist auch nicht unbedingt immer ein Platz mit Strom noch frei.
Ja, das stimmt.
Und drittens stehe ich ja auch oft gerne mal einfach so da und
irgendwo in der Walachei.
Genau, also natürlich da, wo man es darf und offiziell ist, aber da gibt es ja dann auch nicht immer Strom. Und wenn man dann jedes Mal die Angst hat, geht mein Camper am nächsten Morgen noch an und kann ich damit weiterfahren. Das ist schon ätzend. Und natürlich ist mir klar, dass die Campingbatterie und die Autobatterie unterschiedliche sind, aber die hatten ja beide einen Schlag weg. Und die Campingbatterie wird ja durchs Fahren auch mitgespeist, genau wie die Autobatterie. Also die waren beide so am Limit und es ist auch so, das ist mir erst ein bisschen später im Urlaub aufgefallen, dass mein Kühlschrank tatsächlich immer wieder sich von alleine abgeschaltet hat, weil die Batterie das wahrscheinlich so als Default hatte, dass wenn sie zu low ist, dass sie den Kühlschrank abschaltet, was dann auch in verdorbenen Lebensmitteln resultiert hat und halt auch echt nervig war einfach. Naja.
Normalerweise hält ja so ein Kühlschrank auch, wenn der einmal kalt ist und dann den Strom verliert, also zumindest diejenigen, die Kühlschränke, die man halt so zu Hause hat, halt normalerweise irgendwie so 12 bis 24 Stunden noch kalt, wenn du es aber nicht aufmachst. Das ist bei so einem Wohnmobil natürlich nochmal eine andere Geschichte, weil kleiner und so, deswegen.
Ja,
noch
weniger gut isoliert, also allein
schon die Klappe. Ja, exakt, so ist es.
Anders. Und,
genau darauf wollte ich hinaus. Also das liegt halt schon daran, wenn da kein Strom ist, führt das zu verdorbenen Lebensmitteln. Nicht, dass jetzt jemand denkt und sagt, wieso, das hält doch so genug, noch lang genug kalt.
Ja.
Zu Hause ja, Da halt nein.
Ja,
also,
ja stimmt. Genau, gut,
das ist gut. Ich hatte das Problem ja auch in Neuseeland damals. Ne?
Mhm, ja, das ist halt echt ätzend. Ne? Das ist, und vor allen Dingen siehst du das halt nicht gleich und fühlst das vielleicht auch nicht gleich. Ja. Und dann fährst du halt bis den Tag unterwegs, bist dann halt nicht am Kühlschrank und abends denkst du dann, hey, was ist denn hier los? Das war auf jeden Fall ein bisschen arg ärgerlich, aber Rory for the win, hat auf jeden Fall das Bett gangbar gemacht, hat sich dann auch noch angeguckt, ob man bei der Pumpe irgendwas machen kann, aber ging einfach nicht. Also das, was man von der Pumpe gesehen hat, beziehungsweise von der Verkabelung gesehen hat, da war jetzt erstmal nichts Auffälliges und ansonsten hätte sie die Küche ausbauen müssen, um sie anzugucken.
Ja, gehen wir
das
ran,
haben wir jetzt mal nicht gemacht. Und auch der Part hinten quasi, wo man die Outdoor-Dusche anschließen kann, auch da ging das Wasser nicht. Also auch da hat wohl irgendwas stromtechnisch nicht funktioniert. Naja, aber jedenfalls war ich da dann schon wieder auf jeden Fall besseren Mutes. Nicht nur, weil Polly und Rory einfach super Menschen sind und dieses Cottage und diese Menschen mir einfach ein so sicheres Gefühl gegeben haben, einfach auch in der Anerkennung dieses Problems und dadurch, dass sie halt Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt haben, um mich da irgendwie zu unterstützen und sich angehört haben, was sie zu erzählen haben und mit angepackt haben und Leute kontaktiert haben und so, was all diese Menschen, diese beiden, nicht gemusst hätten, es aber gemacht haben und froh waren, helfen zu können. Und ja, das war auf jeden Fall in diesem sehr anonymen Roadsurfer hat sich auch nach diesem 75-Euro-Ding erstmal nicht mehr gemeldet, auch als ich so, ich sollte sie ja auf dem Laufenden halten, ich habe dann keine Antworten mehr bekommen, habe dann irgendwann das Postfach ist voll bekommen, was einfach die Spitze an Unprofessionalität ist.
Und das war so die E-Mail-Adresse, Hilfe, mein Camper ist scheiße @roadsurfer.de.
Ja, ja, genau. Und sagt, finde ich auch schon einiges aus, aber gut. Ja. Und diese Menschen und dieser Ort hat mir irgendwie dann so viel Sicherheit gegeben und mir ermöglicht, dass ich von einem Tag, an dem alles regnerisch und alles scheiße war, mich erholen konnte und auch wieder neue Lust auf den Rest der Reise und ich auch wieder das Gefühl hatte, okay, ich kann weiterreisen, weil Anthony bei unserem Telefonat jetzt auch gesagt hat, ja, also ich habe nochmal gefragt, der nächste Camper, der frei ist, ist in London. Du hast nicht zufällig Lust, nach London zu fahren. Ich war so, warte, ich überlege kurz. Nein. Also,
das sind so irgendwie 800 Kilometer, kein Problem.
Genau, oder völlig da. Andere Richtung, als ich vorhatte. Ja. Naja, dann wäre der Urlaub um gewesen. Und das hat auf jeden Fall extrem doll geholfen und bin dann losgefahren und da war tatsächlich auch die Sonne voll draußen und ich wollte eigentlich, war ich auf dem Weg zu einer Wanderung auch auf Harris und habe dann an der Seite der Straße gesehen, oh, da ist voll der schöne Strand. Ich stelle mich da mal kurz hin und mache mal wenigstens ein paar Fotos. Bin dann da rangefahren, ausgestiegen, habe ein paar Fotos von diesem Strand gemacht, wo keine Menschenseele unten war. Es war so ein ganz kleines Strandabteil, wo man runterklettern musste, Felsen runterklettern musste. Deswegen waren da auch nicht so viele Leute. Und oben standen natürlich ein paar, die auch Fotos gemacht haben, aber dann sofort weitergefahren sind. Und ich habe mir gedacht, weißt du was? Ich gehe da jetzt ins Wasser. Bin dann zurück zu meinem Camper gerannt, hab mich umgezogen, mein Bikini angezogen, mein Handtuch genommen und bin da dann runtergeklettert und bin ins Wasser gerannt und hab mich des Lebens gefreut und der Sonne und hab plötzlich wieder Spaß an meinem Urlaub gehabt und alle Lebensgeister waren zurückgekommen sozusagen und ich konnte das Leben genießen und die Reise und das Wasser und die Sonne und es hat sich plötzlich alles wieder schön angefühlt und es war richtig, richtig toll. Also ich habe dann da eine Weile einfach unten verbracht und habe auch ganz viele Aufnahmen gemacht und mich einfach gefreut. Und all die Leute, die oben Fotos gemacht haben, haben sich gedacht, oh, kann die Alte da unten nicht mal ein bisschen sich hinter dem Stein verstecken und nicht hier so blöd rumrennen? Genau, ja, mit so viele Fotos habe ich da einfach mit meiner bloßen Anwesenheit zerstört. Entschuldigung. Naja, egal. Und dann habe ich mich da noch eine Weile in die Sonne gesetzt unten und bin dann irgendwann wieder hochgeklettert und habe mir ein Brot geschmiert, mir mein Handtuch umgehängt und habe mich da oben noch auf eine Bank gesetzt, habe den Ausblick genossen und habe da mein Brot gemümmelt und dann kamen zwei, die hinter mir geparkt hatten, die habe ich schon beim Hochklettern gesehen, weil die gerade da runter wollten, wo ich hoch wollte und die hatten einen großen Labrador dabei und ich mir nicht ganz sicher war, weil der so ein bisschen aufgeregt hin und her war und ich war jetzt nicht ganz so sicher, findet er jetzt blöd, dass ich da direkt vor ihm hochkomme, weil mein Gesicht war auf seiner Höhe direkt oder ist es ein Libi? Das war wahrscheinlich ein Libi, aber ich wollte es nicht mit meinem Gesicht austesten, ob es ein Libi ist oder ob er sich dadurch irgendwie angegriffen fühlt, dass ich direkt vor ihm hochkletter und hatte kurz dann mit denen geredet und es war ein Libi und konnte nochmal hochklettern und die sind dann auch gerade zurückgekommen, als ich da mein Sandwich gegessen habe und hat mich dann nochmal angesprochen und einen guten Appetit gewünscht und so und dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen und haben ich glaube, also mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht länger, noch gequatscht, was die so gemacht haben, was ich so gemacht habe. Und
haben auch Trauma-Dumping betrieben, über den Camp über den Van geredet. Ne?
Nee, also die hatten tatsächlich einen baugleichen zu meinem, aber einen privaten. Und von daher sind wir schon natürlich über die Camper ins Gespräch gekommen, aber haben auch noch ganz viel über Schottland geredet. Und war echt ein sehr, sehr schönes Gespräch und hat auch dieses gesamte, ich fühle mich hier jetzt gerade so viel wohler als noch gestern, auch nochmal sehr unterstrichen.
Und das ist von dir berühren?
Nee, er wollte sich nicht berühren lassen. Okay, der hat sich dann da in die Sonne gelegt und hat brav gewartet, bis wir fertig geredet haben. Okay. War sehr süß. Und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, Badesachen sind wieder getrocknet, NiederländerInnen sind weg. Dann kann ich auch wieder fahren und bin dann weiter zu meiner Wanderung gefahren, die ein relativ langes Stück auch von so einem einspurigen Weg hatte, der auch sich ein bisschen gezogen hat, muss ich sagen. Und plötzlich kam ich auf diesem Weg durch voll das schöne Tor so und war so, hä, darf ich hier langfahren? Naja, es gibt keine andere Alternative und es steht auch nicht explizit da, dass man nicht da langfahren kann. Und plötzlich war so neben mir richtig schöne Wasserkaskaden umsäumt von Blumen und sowas, dass es so richtig halt so schick gemacht aussah und war so, hä, was ist denn hier plötzlich los? Und dann stand da auch plötzlich Private Garden und ich so, wow, darf ich hier wirklich langfahren? Was passiert gerade? Und fahre um die Kurve und plötzlich steht da einfach ein Schloss.
Also, da war dann ja klar, ja, hier bin ich richtig.
Ja, genau, ach ja, stimmt. Und war dann erstmal kurz ein bisschen irritiert, so wie, also irgendwie gibt's hier nur diese Straße, also scheine ich hier wohl langfahren zu dürfen, aber es war schon auch ein komisches Gefühl, weil ich mir halt nicht 100% sicher war und habe dann aber mehrere Autos auch da gesehen und dass die Straße da weitergeht und bin dann halt vorsichtig einfach da weitergefahren und also man durfte da langfahren. Dieses Schloss ist mittlerweile ein, wie sagt man, ein Hotel, ein sehr gehobenes und hat halt so diesen Park drumherum total schön angelegt und so. Ja, danach ging es noch ein ganzes Stück weiter bis zu einem Parkplatz und als ich da angekommen war, regnete es in Strömen.
Ups.
Ja, und ich habe mir dann irgendwie gedacht, wisst ihr was? Nee.
Bei aller Liebe,
das ist die Wanderung, die ich ausfallen lasse und habe dann gedacht, ich fahre einfach ein Stückchen wieder zurück, weil ich am nächsten Tag oder irgendwann eh hätte zurückfahren müssen, diesen Weg und werde dann einfach da mir irgendwo einen Standplatz suchen. Es war eh schon relativ spät durch meine Ich-renne-ins-Wasser-Geschichte und auch morgens der Geschichte mit Rory und ich versuchen, gegen den Camper anzukämpfen. hat es halt alles ein bisschen länger gedauert, was dann halt auch darin resultierte, dass ich erst so gegen 5 da war bei der Wanderung und halt auf jeden Fall noch ein paar Stunden gewandert hätte bei fließendem Regen und so. Also war jetzt auch nicht so der Vibe. Und wie gesagt, habe mich dann auf den Rückweg gemacht und habe da tatsächlich einen sehr coolen Parkplatz mit einer Toilette gefunden, der nur mit 5 Pound so auf Trust-Basis bezahlt werden musste.
Aber auch schon mit Karte, ne? Die wollten nicht irgendwie einen Briefumschlag mit Cash haben, oder?
Nee, also du konntest es entweder in einen Kasten werfen, ich hatte halt gar kein Bargeld dabei, oder per SMS quasi
Okay.
spenden. Das war ein toller Platz. Ich konnte da gut stehen. Der war gerade, der hatte diese Toilette nebenan, die auch voll benutzbar war und also super wirklich. Und es war in der Nähe von einer Adlerwarte. Da bin ich nicht hingelaufen, weil es ein sehr, sehr hässlicher Weg einfach war, den ich so gesehen habe. Und ich habe tatsächlich auch auf Harris auf dem Weg dahin mit 99%iger Sicherheit einen Adler gesehen, der über mich geflogen ist. Da gibt es Seeadler zum Beispiel und ja, war auf jeden Fall sehr cool. Vermute, dass ich mehr dort auch nicht gesehen hätte. Falls doch, hätte ich das mal machen sollen. Vielleicht das nächste Mal. Dann lohnt sich auch der hässliche Weg. Ja, wir sind jetzt schon am 14.8. Übrigens, das war dieser Tag. Und dann ging es für mich weiter. Ich hatte noch bis zum 17. Zeit, um auf den Inseln zu sein. Und bin dann zur nächsten Wanderung gefahren. Das ist eine der Wanderungen, die auch einen englischen Begriff hat. Ansonsten wird auf den Inseln sehr viel mehr Gälisch geschrieben tatsächlich. Es ist ja schon so, dass in Schottland häufig zweisprachig angegeben wird zwischen den Namen. Auf den Inseln fand ich aber deutlich, dass das Gälisch im Vordergrund stand. Und das führt auch dazu, dass manche Aussprachen von Orten jetzt sehr wild werden. Diese Wanderung allerdings hieß Reef Beach und Cliff Beach Schleife. Das kriege ich noch hin. Und waren 9,5 Kilometer ungefähr. Und was mir erst vor Ort aufgefallen ist, ist, dass es so eine Ringstraße ist. Also du kannst die auch als szenische Route mit dem Auto machen, theoretisch. Ich bin sie gelaufen. Man hat aber einen total schönen Blick die ganze Zeit. Das Einzige, was halt negativ ist, ist, dass man halt die ganze Zeit auf einer Straße läuft. Auf der anderen Seite ist es dann wenigstens nicht schlammig, auch ein Vorteil. Und ja, ist eigentlich so ein echt netter, angenehmer Spazierweg, keine extremen Höhenmeter oder so. Es geht ein bisschen hoch, ein bisschen runter, aber nichts wahnsinnig Anstrengendes. Es ist nett, um einfach mal sich am Tag ein bisschen zu bewegen, schöne Sachen zu sehen und eine entspannte Runde zu drehen. Von da aus bin ich noch mal ein bisschen weiter gefahren, weil ich unbedingt tanken musste. Und da bei dieser Tankstelle hatte ich wirklich das Gefühl, ach krass, so sieht das Ende der Welt aus. Das war gefühlt so mitten im Nirgendwo. Diese Tankstelle hatte auch nur so zwei kleine Zapfsäulen, aber einen relativ großen Markt drin. Also da konnte man auch ein paar Sachen kaufen, von Touri-Zeug über auch ein paar Lebensmittel, und hatten zum Glück auch eine Toilette und konnte dann von dort aus wieder zurückfahren und hatte vor, zu einem Campingplatz weiter im Norden der Insel zu fahren, zum Eileen Frorish, keine Ahnung, Campsite. Auf dem Weg dahin bin ich noch bei einem kleinen Community-Store angehalten. Die gibt es tatsächlich auf den Inseln ein bisschen mehr. Die haben weniger größere Einkaufsläden, also so bei Stornoway, der Hauptstadt so von Lewis, da gibt es schon auf jeden Fall einen größeren Tesco und so. Aber ansonsten gibt es eher so kleine Läden, wie zum Beispiel diesen Community-Store, wo ich dann auch ein bisschen Brot, Marmelade und nochmal ein paar Kekse geholt habe, so um mich ein bisschen aufzubessern. Aber es war jetzt nicht so, dass ich da einen größeren Einkauf hätte machen können, weil jetzt auch nicht so viele vegane Sachen zum Beispiel da waren.
Bei der Tankstelle, der Sprit muss ja eine Niere das Erstgeborene gekostet haben, oder? Also zum einen, weil teuer wegen Irankrieg und dann noch zusätzlich auf einer Insel in Schottland. Also das...
Ich war zum Glück an dem Punkt, dass ich erstens die luxuriöse Situation habe, dass ich mir darüber nicht so viele Gedanken machen muss. Und zweitens musste ich tanken. Also, ja, es war so eine Mischung aus Notwendigkeit und Privileg.
Okay. Also, weißt du auch gar nicht mehr, was der kostet? Nee,
keine Ahnung. Okay. Also ich hatte jetzt keine Vergleichswerte oder so, sondern war halt einfach,
20 Pfund der Liter normal?
Ja, genau. Muss wohl so sein. Und das war ein ganz toller Campingplatz auch. Der hatte neben so normalen Sanitäreinrichtungen auch komplette Bäder, die man dann komplett alleine haben kann. Und das finde ich ja super, weil dann hat man auch echt immer ein bisschen Platz zum Duschen. Und da musste man zwar bei diesem Alleinbad, konnte man 4 Minuten für 50 Pence duschen. Bei dem Bad, wo alle drin waren, also binärgeschlechtlich getrennt, aber wo mehrere Plätze waren, konnte man für 1 Pound 8 Minuten duschen.
Was ja das Gleiche ist.
Was das Gleiche ist, genau. Aber in dem anderen Bad hatte ich halt mehr Luxus.
Ja, yeah, genau, deswegen verstehe ich nicht, warum das einfach das Gleiche kostet.
Naja, keine Ahnung, vielleicht haben sie die einen vorher gestaltet und dann die anderen noch dazu gestaltet und sich gedacht, naja, dann verläuft es sich ein bisschen, wir haben mehr Platz und ja, keine Ahnung. Also
Preisgestaltung anders machen.
Ja, aber ich fand's super.
Ja, ja, nee, also natürlich, aber dennoch ist es halt nicht schlüssig.
Also, war auf jeden Fall toll und es war auch sehr lustig, als ich da ankam, hatte der schon gesehen, aha, ein Roadsurfer-Camper, und hat nicht gefragt, ob ich Probleme mit meinem Van habe, sondern wie groß die Probleme mit meinem Van sind. Und ich habe dann in 2 Sätzen kurz erzählt, was damit abgeht. Und er hat gesagt, ah, okay, weil bei kleinen Sachen können sie halt auch mal helfen und so. Und das habe ich auch am nächsten Tag gesehen. Da haben sie auch einem anderen da ein bisschen Unterstützung geboten, was voll lieb ist. Aber bei größeren Sachen haben sie natürlich auch das Know-how nicht so dazu. Also sie konnten jetzt auch nicht meine Wasserpumpe reparieren. Auch so einfach sehr nett da angenommen worden, einen schönen Platz bekommen und dann da noch den Rest des Tages so ein bisschen verbracht. Habe den Luxus des Bades genutzt und den Abend da ausklingen lassen, bevor ich am nächsten Tag noch weiter Richtung Norden gefahren bin. Habe dann da auch tatsächlich dann beim Tesco in Stornoway einen kurzen Halt gemacht und hatte da auch eine sehr, sehr süße Begegnung mit der Kassiererin. Vor mir war eine italienische Familie und die Kassiererin hat zu ihnen dann auf Italienisch Tschüss gesagt und hat dann so ganz schön gesagt,
ja, ciao.
Arrivederci hat sie gesagt. Okay. So. Und hat sich aber total gefreut und die haben sich auch total gefreut und hat gesagt, sie kann kein Italienisch, aber sie wollte wenigstens das sagen und hatte das mir dann auch so gesagt und ich so, ja, voll cool, und habe so kurz mit ihr geredet und die hatte so eine unfassbar liebe Stimme und wir haben dann noch weiter gesprochen, als sie gefragt hat, woher ich denn kommen würde aus Deutschland. Und dann hat sie gesagt, oh, ich kann ein bisschen Deutsch. Und ich so, ach echt? Cool, voll. Also, dann hat sie gemeint, ja, dass sie 97, die wirkte nicht älter, eher jünger als ich, mal in Erlangen längere Zeit war und von da noch Deutsch konnte. Und ich war so, okay, wild.
Auf Erlangen?
Also ist ja in der Nähe von Nürnberg.
Ja,
und ja, also war eine sehr, sehr süße Begegnung und haben uns dann noch ein bisschen auf Deutsch und dann aber natürlich auch wieder auf Englisch geswitcht, unterhalten. Und ja, also das war auf jeden Fall auffällig und schön und eine sehr, sehr nette Person.
Und sagt wieder, auf Wiedersehen, hat sie dann immer gesagt. Genau.
Und dann bin ich von da aus noch ein Stückchen weiter nördlich gefahren zu der Wanderung am Drakemore Beach, keine Ahnung. Eine 7,7 Kilometer lange Wanderung, die wirklich leicht High- und Lowlight meiner generellen Wanderungen war. Also ever, nicht nur in Schottland. Fantastische Ausblicke auf wunderschöne weiße Strände mit Klippen, mit so einem natürlichen Felsbogen. Ich habe einfach fucking Delfine unterwegs gesehen, was ein total besonderer und toller Moment war. Und ich ganz lange stumm, weil, keine Ahnung, vielleicht hören mich die Delfine ja und schwimmen dann weg.
Ja,
da gestanden habe und gefilmt habe, bis ich halt wieder die Rücken so gesehen habe. Also sie sind jetzt nicht irgendwie hochgesprungen, aber man hat halt immer mal wieder so einen Rücken gesehen, der so aus dem Wasser hochkam. Und ich meine, man hat sie auch gehört. Also dieses Blähen des Lochs hat man auch gehört.
Ich dachte, dieses
Ja, wenn man sich überlegt, an welchem Punkt ich mental an dieser Wanderung war, hätte das auch sein können, dass ich mir das einbilde. Dazu gleich mehr, aber ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und also ich habe ja schon in meinem Leben häufiger mal Delfine gesehen und trotzdem ist es jedes Mal so breathtaking irgendwie.
Ja, und ich glaube, woran es auch zum Teil liegt, ist also zum einen, weil man es halt eh generell nicht so häufig sieht, halt man ist ja auch nicht unmittelbar ständig am Meer, aber man freut sich auch generell, wenn man dann irgendwie so, oh, guck mal, ein Kaninchen, weil wir sind halt nicht gewöhnt, Säugetiere zu sehen. Also abgesehen von Hunden und Katzen, die man halt irgendwie so im Zweifel zu Hause hat. Mhm. Und the occasional horse, weil man ab und zu mal irgendwie, jemand hat mal ein Pferd oder man fährt irgendwie an der Koppel oder sowas vorbei, sieht man eigentlich immer nur Vögel und Insekten. Mhm. So, aber man sieht halt sau wenig Säugetiere, Punkt.
Ja, aber und Meeressäugetiere oder Meerestiere ist halt sowieso nochmal was anderes, weil das halt so eine Welt ist, die von uns so unsichtbar ist. Also klar, ja, dass man mal irgendwie Fische in einem Aquarium oder sowas sieht oder mal in einem See oder in einem Teich. Man so,
oder wenn man schnorcheln geht.
Ja, genau.
Sowas. Oder für die ganz Wahnsinnigen, die tauchen gehen, aber genau. Andere Geschichte.
Aber Meerestiere, besonders halt größere Meerestiere, sieht man halt so gut wie nie. Deswegen auf jeden Fall sehr, 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 sehr special. Gut, dass wir das nochmal erklärt haben. Das war bestimmt einfach jeder Person absolut klar. Ja, also das auf jeden Fall auf der absoluten Plusseite dieser Wanderung. Auf der Minusseite war, es hat erstmal angefangen damit, dass es sehr stark geregnet hat und ich gedacht habe, ey, ich kann mich jetzt nicht nochmal vom Regen aufhalten lassen. Ich mache das jetzt einfach. Ja, das wird eine schöne Wanderung, das lohnt sich. Ich ziehe eine Regenjacke und eine Regenhose an, dann passt das schon. Ja, von daher war ich relativ schnell auch einfach regennass. Aber es war dann sehr schnell so, dass ich von einem Weg zwischen so ein paar Schafsweiden, der noch so befestigt war, auf über diese Schafsweiden durch hohes Gras musste. Und ab dem Zeitpunkt ging es nur noch durch Gras. Und das ist so hohes, festes Gras, was so, also sehr rutschig ist und nicht so diese dünnen Blätter, sondern halt so runde Blätter irgendwie hat, also ja, runde Halme, sagt man. Und das sage ich deshalb so spezifisch dazu, weil das natürlich andere Eigenschaften hat. Wie zum Beispiel, es ist fucking rutschig.
Das ist eine der Eigenschaften.
Genau. Und es war tatsächlich so, dass ich relativ schnell komplett durchnässte Schuhe und Socken hatte und in meinen Schuhen so vor mich hingequatscht habe. Ich habe wasserdichte Schuhe, muss man dazu sagen. Die Lasche ist natürlich nicht wasserdicht und wenn das Wasser entsprechend hoch steht, ist es natürlich schlecht. Nun war es aber nicht Wasser, durch das ich unbedingt gewartet bin und ich habe jetzt keine Flussquerung in dem Sinne gemacht. Also klar, manchmal gab es so Bäche, über die man dann irgendwie kommen musste, aber ich bin jetzt nicht durch einen knöchelhohen Wasserweg gelaufen, sondern Moor. Man ist immer wieder auf diesem ganzen Weg, der war extremst moorig, immer wieder bis zum Knöchel eingesunken. Durch dieses hohe Gras und Moos konnte man auch nicht unbedingt immer sehen, wo steht man sicher und wo nicht. Hat sich dann immer überlegt, oh, wie komme ich durch diese extrem schlammig moorige Stelle? Ah, laufe ich am besten da lang, da sieht es ein bisschen trockener aus, weit gefehlt, trotzdem bis zum Knöchel drin. Das heißt, naja, klares Wasser im Schuh zu haben, ist schon eklig. Moorwasser im Schuh zu haben ist next level. War auch einfach dann irgendwann super ekelhaft und durch dieses hohe Gras, also if you know, you know, so durch hohes Gras mit Arachnophobie ist schon eine Herausforderung. Ja, am Ende des Weges hatte ich einmal irgendwie den Weg nicht, der war für mich nicht so ganz ersichtlich und bin dann irgendwo aus Versehen noch weiter eingesackt, weil ich da halt einfach nicht gesehen habe, wie es da drunter weitergeht und war bis Mitte Oberschenkel bis fast zur Hüfte in hohem Gras und Gestrüpp.
Vor allem bei hohem Gras musst du aufpassen, da können Pokémon kommen.
Das wäre weniger problematisch, aber bei mir setzte halt sofort Panik ein und musste mich da irgendwie wieder rauskämpfen, was vielleicht von außen betrachtet oder für Leute, die keine Arachnophobie haben, extrem witzig ist. Arachnophobie wird ja selten ernst genommen von Menschen, die nicht betroffen sind, weil sie sich denken so, für das kleine Spinnchen. Ja, also wenn man wirklich davon betroffen ist, ist es weit weniger witzig. Genau, besonders in solchen Situationen echt scary. Ich habe es geschafft. Ich hatte, soweit ich weiß, keine Spinne auf mir, aber in dem Moment große Angst davor. Ja, also es war auf jeden Fall extremst herausfordernd, diese Wanderung. Und ich war sehr, sehr froh, als sie dann vorbei war und ich wieder festen Boden unter den Füßen hatte und das letzte Stück dann über Asphalt gehen konnte, zurück zu meinem Auto. Ich hatte mein Auto auf so einem kleinen Parkplatz gegenüber von 1 bis 2 Kirchen, also eher gegenüber von einer Kirche, aber schräg gegenüber war eine zweite Kirche.
So eine Kirche? Ja, 1,5.
Ja, genau, in etwa. Und kam dann da an und war halt also durchnässt, stinkend nach diesem Moor und also wirklich ganz, ganz ekelhaft. Und musste mich auf diesem Parkplatz erstmal irgendwie aus der Regenkleidung raus. Dann hatte ich dann nur noch so mein ärmelloses Hemd und ich hatte unter der Regenhose halt noch meine Wanderhose, die so eine Zipphose ist. Die hatte ich abgesippt, weil der ganze untere Teil der Hose auch komplett nass war und ich jetzt ja auch nicht blank ziehen wollte. Deswegen hatte ich dann diese kurze Hose an, meine schrumpeligen, ekelhaften Füße aus meinen Bio-Waffen von Wanderschuhen rausgeholt und hatte ja Gott sei Dank da diesen Kanister mit Wasser und habe das dann darüber gegossen und war da so in all meiner Ekelhaftigkeit. In dem Moment gehen die Kirchentüren auf.
Jetzt kommt so ein Hochzeitspaar raus.
Nee, hatte kurz die Angst davor. Es war natürlich auch, was in meinem Kopf abgespielt ist. Aber es war einfach ein Abendgottesdienst und es waren sehr viele, sehr gut gekleidete, sehr alte Personen, die da alle miteinander rauskamen und auf mich zugingen und sich nur gedacht haben, mach es weg. Und ich dachte so, also wirklich, bester Moment, könnte man sich nicht ausdenken. Hab dann versucht, freundlich zu lächeln, weniger auffällig eklig zu sein.
So, Bitches, ja.
Genau. Gott zum Gruße. Und als sie dann endlich weg waren und ich mir gedacht habe, oh Gott sei Dank, jetzt kann ich wieder mich irgendwie hier ausbreiten und klarkommen, gingen die Türen von der Nachbarkirche auf und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Kam die nächste proper angezogene Gesellschaft da raus. Ja.
Eine wurde so belächelt, weil sie so keine Krawatte anhatte. Ne?
Ja, genau so. That's not proper. Ja, ich war auch nicht proper. Ich war da auch eher so am ekligen Ende des Spektrums. Und ja, war ein bisschen eBay, aber was soll man machen, ne? Also konnte ja auch nichts dafür und habe dann auch gedacht, okay, jetzt von hier aus einfach irgendwie zu einem Campingplatz mit hoffentlich Dusche. Also das war auf jeden Fall mein Ziel Nummer 1. Habe dann ein bisschen geschaut, wollte aber auch sehr in die Nähe von der Fähre, also wieder zurück nach Tarbert auf Harris. Heißt, ich hatte noch eine relativ weite Strecke vor mir und wollte deshalb da auf dem Campingplatz, oder auf dem Campingplatz ist klar, ne, weil ich duschen wollte, aber in die Nähe der Fähre, weil am nächsten Morgen um 6.30 Uhr man Boarding zur Fähre hatte, was ich persönlich jetzt eine Unzeit finde, aber die nächste Fähre wäre erst um 16 Uhr irgendwas gewesen.
Das ist halt so komisch, ey.
Und dann ist halt wieder dazwischen. So der halbe Tag irgendwie, so, also kannst mit dem Tag auch nicht so hundertprozentig viel anfangen.
Es ist nicht gezeitenabhängig, ist ja nicht so, ja, nee, sorry, wenn Elbe ist, konntest du nicht langfahren, so, das ist ja nicht das Problem.
Ja, also dadurch, dass die Überfahrten halt länger sind und dadurch, dass es halt eine Autofähre ist, wodurch du halt auch längere Zeiten des Boarding haben musst, ja, muss das halt irgendwie so funktionieren. Und es ist ja auch ein Anleger für mehrere Schiffe. Das heißt, die müssen schon irgendwie so koordiniert werden, dass halt da Zeiten dazwischen sind. Naja. Ich habe da ein bisschen rumgesucht, habe dann einen Campingplatz gefunden, habe gedacht, ja, okay, geil, den nehme ich. Der ist ja auch nur wenige Minuten von der Fähre entfernt. Kam dann da relativ spät an und habe mich dann leicht verarscht gefühlt. Ich war mir fast sicher gesehen zu haben, dass da eine Dusche ist, habe es aber wohl nicht richtig geguckt. Es war tatsächlich einfach nur ein Parkplatz, der hinter einem, naja, so was wie einem Wertstoffhof war, wo man einfach nur digital bezahlen konnte und dann halt einen Standplatz so mit Strom hatte und dafür dann 25 Pound, also über 30 Euro gezahlt hat dafür, dass man da stand. Und das war halt, also da gab es auch noch, man hätte Chemical Disposal haben können und auch Greywater ablassen können, aber es war jetzt nicht so, dass da irgendwie so richtig so Campingstruktur irgendwie stattgefunden hat und auch gar keine Person und halt wirklich hinter diesem, ja, letztendlich Müllhof, Schrottcenter, wie auch immer. Also leider nicht das Gebrauchtwarencenter Titus Jonas, sondern halt wirklich irgendwie Wertstoff. Ja, dafür war es relativ teuer und ich war aber so spät da, dass ich auch nicht so wirklich die Energie mehr hatte, mir dann was anderes zu suchen, auch nicht es drauf ankommen lassen wollte, dass ich nicht zahle und dann da irgendwie für belangt werde oder so, dass ich gedacht habe, ey, okay, komm, dann ist es jetzt so, ist echt zum Kotzen, aber sei es drum. Dafür habe ich dann am nächsten Morgen halt, bin ich halt schneller bei der Fähre, ist dann so. Es war aber tatsächlich auch in der gesamten Zeit auch die Off-Grid-Schlafplätze mit inbegriffen, der Ort, wo ich mich am wenigsten sicher gefühlt habe, weil es halt irgendwie so komisch abgeschnitten hinter diesem Müllcenter war, also dass ich das Gefühl hatte, ist irgendwie uncool so. Also das war der einzige Standplatz, an dem ich irgendwie so unzufrieden war, sag ich mal. Und am nächsten Morgen ging es dann um viel zu frühe Glock los und habe dann schnell irgendwie alles fertig gemacht, bin zur Fähre gefahren und habe mich da eingereiht und bin dann rübergefahren, habe mir auf der Fähre dann meinen Kaffee gegönnt und hatte mir am Abend davor schon Brot geschmiert, was ich dann auf der Fahrt gegessen habe, weil Frühstück gab es leider kein veganes da auf der Fähre. Und bin dann zurück nach Skye gefahren, also wieder nach Uig. Tabard Uig ist da die Verbindung. Und wollte dann von da aus rüber über Quirring. Also Quirring Ridge ist so eine bekannte Gegend auf Skye mit ganz, ganz schönen Bergen. War ich auch schon mal und bin da so ein bisschen lang spaziert und ich wollte da eine größere Wanderung machen. Das heißt größer, irgendwie auch 7 oder 8 Kilometer oder sowas wäre die gewesen. Jetzt nicht größer, aber größer als der Spaziergang, den ich letztes Mal da gemacht habe. Tatsächlich war aber alles extremst voll, extremst nebelig und extremst regnerisch, sodass ich gedacht habe, okay, ey, jetzt gerade ist schlecht. Ich fahre mal runter zu dem Campingplatz, auf den ich wollte und kann ja später nochmal hochfahren. Und dann bin ich auch runtergefahren nach Steffen auf den Campingplatz. Da war ich auch 2018 schon mal und hatte sehr gute Erinnerungen daran, weil ich mich sehr gut mit der damaligen Leitung unterhalten habe. Es war nicht der Inhaber, wie ich dann rausgefunden habe. Ich dachte, es sei der Inhaber gewesen, war es aber nicht. Und kam da an und da stand schon so Camping full und ich war so, oh nee. Na gut, es ist noch relativ früh am Morgen. Vielleicht ist es ein Schild von gestern und heute ist es nicht so. Ich lasse es mal drauf ankommen. Wenn nicht, sage ich einfach nur hi und fahr wieder. Und bin dann da rein und habe dann halt so gefragt, so ob das Schild aktuell ist. Und der Typ, ein anderer, als erstes Mal war so, ja, es ist leider voll. Und ich so, oh, okay, voll schade. Aber habe ihn halt kurz noch so angeplaudert, dass ich 2018 schon mal da war. Und dann haben wir halt so darüber gesprochen, wem der Campingplatz gehört, wer das damals war. Das waren so Zwischeninhaber oder Zwischenleitungen, als die eigentlichen InhaberInnen mal woanders gewohnt haben und so. Und echt gut unterhalten. Und hat er gesagt, ah, lass mich nochmal gucken. Und hat nochmal in sein System geguckt und hat gesagt, oh, wir haben tatsächlich einen Platz frei. Und dann habe ich dann noch einen Platz bekommen, der super schön war. Und ich konnte auch, obwohl es eigentlich vor der Zeit war, durfte ich mich da dann schon hinstellen und so. Und haben uns noch eine ganze Weile gut unterhalten und stand dann da auf diesem Platz. Die Sonne kam da nochmal raus, allerdings nur dort. Oben auf dem Quirring war es immer noch extrem neblerisch und regnerisch, was man von dort auch gesehen hat. Nebelig und regnerisch, so sagt man. Neblerisch, ist jetzt ein neues Wort. Und diese Sonne habe ich dann natürlich genutzt, um sowohl das obere Bett, also das habe ich ja zwischenzeitlich sowieso immer durchgetrocknet, aber trotzdem da auch immer mal wieder ein bisschen Wärme reinzulassen und all meine noch nassen Klamotten zu trocknen und in die Sonne zu hängen. Und habe mich dann auch selbst in die Sonne gesetzt und gelesen und so und habe den Tag dann halt auch wirklich als Chill-Tag verwendet, um irgendwie alles mal wieder ein bisschen klar und trocken und sauber zu kriegen. Und war auch noch bis so mittags rum echt tolles Wetter. Der Typ kam auch nochmal vorbei und hat mich nochmal mit Namen angesprochen, so ja, mach das Beste aus dem Wetter und sowas, weil morgens, als es noch nebelig war, meinte er auch so, ja, du kannst die Wiese neben deinem Platz auch noch mitbenutzen, so kannst da Sunbathing machen mit so einem Blick nach außen. Und so, und dann habe ich da wirklich Sunbathing machen können. Und er hat auch dann. hat dann auch gesagt, so, ja, aber pass auf, später soll nochmal ein krasser Regenschutt kommen und so und dann bis morgen durchregnen, also mach's Beste draus, so. Ich gesagt, ja, klar, und dann habe ich noch kurz darüber geredet, dass ich die Sonne auch nutze, um meine Sachen zu trocknen, weil ich gestern quasi im Moor versunken bin, und er so, oh, wo warst du denn? Dann habe ich halt von der Wanderung erzählt, dass sie die schönste und schlimmste Wanderung war und so, und er so, die schönste Wanderung deines Lebens war auf der Isle of Lewis, und ich so, ja, also würde ich jetzt schon sagen, hatte auf jeden Fall krasse Highlights doch. Und der so, also du musst mal ein bisschen mehr rausgehen. Ich kann dir da Orte in den Himalayas empfehlen und sowas. Und ich so, ja toll, da war ich jetzt noch nicht. Aber das war sehr witzig. Aber ich meine, der wohnt auch auf fucking Sky. Also der hat halt auch richtig geile Umgebung, einfach immer. Klar ist der.
Ja.
Von Sky ist Lewis dann halt natürlich kein so großes Upgrade. Aber das, naja, stimmt. Für mich war es schön. So, ich bleib
so,
dabei.
Arschloch.
Ja. Und an dem Tag habe ich dann halt wirklich einfach nur noch so einen kleinen Kaffeespaziergang gemacht. Und man kam von diesem Campingplatz, kommt man tatsächlich zu einem Ort, wo man Dino-Fußabdrücke sehen kann. Und erst habe ich kurz überlegt, ob ich an dem Tag noch dahin wandere. Habe dann aber gesehen, oh, der Weg, den es da lang geht, der ist auch sehr matschig. Und ich die anderen Schuhe konnte ich noch nicht wieder anziehen, weil immer noch sehr nass. Und meine Turnschuhe wollte ich nicht anziehen, weil sonst die auch noch durch gewesen wären. Mhm. Weißt du was? Ich habe für morgen eh noch nichts geplant. Die letzten paar Tage hatte ich ja so ein bisschen willkürlich geplant, und dadurch, dass ich ja eigentlich an dem Tag Quirring machen wollte und eigentlich war die Fairy Pools für dann angesetzt, aber da ich ja bei der Hinfahrt die schon gemacht hatte, weil Ben Nevis ausgefallen ist, hatte ich dann natürlich noch einen Tag als Möglichkeit und habe dann gedacht, ey, lass mich dann morgen zu den Dino-Fußabdrücken, dann kann ich auch hoffentlich meine normalen Wanderschuhe wieder anziehen und das ist dann bestimmt cool. Ja, gesagt, getan. Den Rest des Tages hat es ja dann geregnet, habe ich dann auch nur noch so gechillt und so und die nächsten Wanderungen und da, an denen ich untergekommen bin, geplant und bin dann am nächsten Morgen zu diesem Ort, zu dem Parkplatz, von wo man dann ganz gut zu den Dino-Fußabdrücken kommt. Das war so eine 4,5 Kilometer Wanderung/Spaziergang. Bin bis zu diesem Ort gewandert, war sehr excited, weil Dino-Fußabdrücke, hallo, da sind Dinos mal lang gelaufen. Du hast, wie krass ist das, dass von so Tieren, die uns so fremd erscheinen, also jetzt PaläontologInnen mal ausgenommen, die sind ja schon ein bisschen näher dran, so wissenschaftlich, aber ja, die für uns einfach so faszinierend sind. Und da sind einfach direkte Fußabdrücke von denen, also echt etwas, was sie hinterlassen haben in der Welt. Wie krass einfach. Ja, an der Stelle Mind the Tidenplan. Ich bin da angekommen, ich habe mich da durch den Regen, also eine echte schöne Klippen, die man da so lang wandert, also lohnt sich auch so einfach vom Weg her, wirklich schön. Es hat aber die ganze Zeit schon wieder geregnet, ich war wieder durch und durch nass. Vielleicht sollte ich auch einfach mal meine Sachen imprägnieren, fällt mir bei der Stelle ein. Aber dann kommst du da an und da ist halt auch so an dem Strand dieses Schild, dass es diese Fußabdrücke, es sind zwei Stück, dort gibt. Und dann gibt es aber kein Schild so an dem Stein. Das heißt, du musst da so ein bisschen rumsuchen. Und ich bin dann extra über diese Steine geklettert, die sehr nass waren. Das war echt nicht ungefährlich. Mich hat es auch einmal ein bisschen zerlegt. Nicht doll wehgetan, aber hätte doll sein können. Bin da rumgeklettert. Viele Leute, die da auch so ein bisschen irritiert rumgelaufen sind. Ich habe auch eine dann gefragt, habt ihr es schon gefunden? Und sie auch so, nee. Und dann war ich irgendwann so, scheiße, die sind bestimmt gerade unter Wasser. Ja, und dann habe ich nochmal nachgeguckt und ist tatsächlich so, bei Flut sieht man sie nicht, weil die Steine, die betroffen sind, sind halt viel weiter vorne. Und das war sehr blöd, aber ich war zumindest nicht die Einzige, die es verschallert hat. Also es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ah, okay, da war ich halt einfach nur doof, das steht doch überall. Es ist nicht so direkt ersichtlich. Und tatsächlich sind wir auch auf dem Weg dann, also ich habe ja diesen Rundweg gemacht und von dort aus kommt man auch mit dem Auto an diesen Parkplatz, wo du direkt hin kannst. Ich habe halt nur eine Wanderung daraus gemacht. Und da sind sehr viele auch mit kleinen Kindern hingefahren, wo ich auch gedacht habe, so, die meisten Leute denken ja, Dinos sind was, das finden kleine Kinder und PaläontologInnen interessant, aber eigentlich gibt es auch sehr viel dazwischen und eigentlich sollten das alle sehr faszinierend finden, meine Meinung. Aber sehr viele Leute mit kleinen Kindern, wo ich auch gedacht habe, das gibt gleich eine Diskussion. Das wird ein Downer auf jeden Fall. Naja, wobei, kann man ja auch denken, manche Kinder finden das Konzept von Dino und Fußabdruck dann vielleicht auch nicht so, ein bisschen zu abstrakt dafür, dass sie es wirklich so cool finden, wie es ist. Von daher hätte auch das eine Diskussion finden können, wie auch sie gesagt, das war's jetzt. Naja, da hätten sie, das war's jetzt, bei einem Schild sagen können, weil mehr haben sie nicht gesehen. Es sei denn, sie haben dann tatsächlich noch auf Ebbe gewartet, was allerdings noch mehrere Stunden gebraucht hätte.
Ja, naja. Also im schlimmsten Fall 12. Nee, 6.
Ja, ich weiß es gar nicht genau, wie viel es dann noch gedauert hätte, aber es ist, was Wasser wirkte eher kommend als gehend.
Ah ja, dann.
So dass es auf jeden Fall noch gedauert hätte. Und naja, also diese Wanderung war insofern schön, dass man schöne Ausblicke hatte, aber das eigentliche Ziel der Wanderung hatte ich damit verfehlt, war auch ein bisschen traurig, aber die Tränen hat man nicht gesehen, es hat genug geregnet.
Wie praktisch.
Wie praktisch. Also da auf jeden Fall den Merker, wenn man sich das angucken möchte. Tidenplan ist euer bester Freund. Von da aus bin ich weiter wieder aufs Festland tatsächlich gefahren, Richtung Spean Bridge und bin da auf das Glen Spean Camping aufmerksam geworden. Das ist tatsächlich der günstigste Campingplatz, den ich da unterwegs hatte, mit 12 Pound nur pro Person. Also hätte ich jetzt eine zweite Person dabei gehabt, wären es 24 gewesen. Das ist nicht pro Vehikel, sondern pro Person.
Komisches Modell, finde ich, aber ist okay.
Ja, und es war tatsächlich ein ziemlich cooler Platz, der noch nicht lange existiert. Das ist so ein relativ junger Typ. Das ist hinter einer Brauerei, dieser Platz. Er wohnt unten bei der Brauerei und das gehört halt irgendwie zu dem Grundstück. Und haben sich überlegt, dann machen wir da einen Campingplatz hin. Und die hatten mehrere Komposttoiletten, also so wie Plumpsklo-Komposttoiletten und zwei heiße und eine kalte Dusche und so ein ganz kleines Gartenhütchen als Küche ausgebaut, also wo auch wirklich Strom drin war für eine Mikrowelle. Es war sogar eine Heißluftfritteuse da drin und so, so voll cute irgendwie gemacht, Wasserkocher und so weiter. Und daneben auch noch so eine kleine Sitzecke, die sogar überdacht war. Und der Typ, der das so gemacht hat, hatte da noch seine Werkstatt. Der macht eigentlich so, also der malt Schilder, also im Grunde genommen Schriftschilder, aber voll schön und hat auch alles an diesem Campingplatz so selbst gebaut und einfach mit so viel Liebe gestaltet. Ich habe leider verpasst, nach seinem Namen zu fragen, aber Shoutout an dich, falls du das gerade hörst, weil er hat gesagt, er möchte sich den Podcast anhören. Er lernt nämlich gerade Deutsch.
Ah ja.
Also viele liebe Grüße, wenn du das wirklich hörst. Und an der Stelle auch nochmal eine richtig fette Empfehlung, auf den Campingplatz zu fahren. Das ist, man hat keinen Strom, ne? Es ist eher so eine große, weite Wiese, aber einfach irgendwie sehr herzlich geführt und also auch viel so mit dem Gedanken an, ey, wir wollen was für coole Leute, die halt auch vielleicht so ein bisschen alternativer sind, die jetzt nicht irgendwie das große Glamping brauchen, sondern irgendwie sowas auch haben möchten. Es gab auch ein paar so aufgebaute Zelte, da habe ich tatsächlich nicht reingeguckt, aber die auch so als Gruppenzelte oder auch als Übernachtungszelte, glaube ich, dienen konnten. Und ansonsten stellt man sich da halt irgendwo hin mit seinem Camper oder mit seinem Zelt oder was auch immer und hat da ansonsten alle Möglichkeiten. Es gab auch so eine kleine Outdoor-Küche mit nochmal was zum Abspülen und sowas. Ja, war auf jeden Fall ein echt cooler Campingplatz. Am nächsten Tag, am Morgen, habe ich mich echt lange noch mit ihm unterhalten über wirklich alles von Camping, über den Camper, über generell, wie man in Schottland so rumkommt, über Klimapolitik, über auch also unsere politische Führung aktuell. Und
das deren und unsere?
Unsere. Und was wir von der so.
Denen war ja damals auch Keir Starmer. Das war jetzt auch nicht so, als ob die Leute sich alle Juhu gebrüllt hätten, ne?
Ja, ja, total, total. Ja, und auch, ja, über alles irgendwie. Und es war ein total nettes Gespräch, irgendwie voll cool. Auch über Avocado, weil er hat ganz viele Avocado-Kerne angebaut und möchte einen Avocado-Baum haben. Und es gab schon ganz viele kleine Bäume. Und meine Erfahrung mit Avocado-Bäumen, die man aus den Kernen züchtet, ist immer, erst ist es cool, weil dann hat man so eine kleine Pflanze und die richtig große Blätter dann irgendwann bekommt und irgendwann hat man dann einen grünen Stock und dann hat man einen braunen Stock und dann ist hinüber. Das ist so meine Erfahrung leider damit. Aber soll ja Leute geben, die daraus auch wirkliche Bäume pflanzen können. Das wünsche ich ihm, dass das passiert. Also dicke Empfehlung an der Stelle. Und von dort aus ging es für mich weiter an den Loch Laggan. Da gibt es das Craig Maggott National Nature Reserve. Wenn man am Loch Laggan ist, sieht man das direkt. Also wenn man schon so auf der Karte reinzoomt, sieht man das und kann sich dann selbst überlegen, wie das wohl ausgesprochen wird. Und da ist also wirklich sehr, sehr schön. Ich habe da so eine etwa 3 Kilometer Spaziergang, Wanderung gemacht. Dieses Nature Reserve ist wirklich so gedacht, dass sie da versuchen, die Natur so stark wie möglich zu renaturieren und ihr dabei zu helfen, wieder zurück zu ihrem natürlichen Ursprung zu finden. In Schottland wird ja relativ viel so auf Kuh und vor allem Schafweiden gesetzt und das bedeutet halt, dass die Biodiversität gerade auf diesen riesigen Flächen nicht wirklich gegeben ist, weil diese Art von Gras
beherbergt nichts. So, und klar gibt es dann natürlich auch andere Wiesen, die ein bisschen mehr die Biodiversität aufweisen, wo dann halt auch andere Pflanzen wachsen und auch so dieses Heidekraut, Erika, wächst da ja sehr viel. Aber es ist halt auch nochmal was anderes, als wenn man das wirklich natürlich wachsen lässt und native Pflanzen dabei unterstützt, da wieder das zu kriegen, was sie brauchen. Genau, das haben die da versucht und passen auf diese Gegend sehr gut auf. Und das sollte man auch als Person, die da durchläuft, mitmachen, darauf aufpassen, sprich Leave No Trace. Und das gilt immer, aber besonders in solchen Bereichen, aber immer.
Ich habe übrigens gelogen, nur ganz kurz, Keir Starmer war zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr Premierminister, das war schon Andy Burnham, der ist ja schon seit Ende Juli, es ist Zeit Fleiß, wenn ihr herfahren, deswegen, Entschuldigung, wollte ich noch eins reinwerfen, nicht, dass jemand sagt, halt, schon gar nicht.
Genau, und es war ein echt sehr, sehr schöner Weg mit tollem Blick so in die Berge, mit ganz viel Farn und Erika und Bäumen und ganz vielen möglichen Tiersichtungen. Unten gibt es auch so ein kleines Infohäuschen, wo es auch eine Toilette und sowas gibt und jetzt auch so ein Bildschirm mit verschiedenen Erklärvideos und einer Tafel, welche Tiere du wo sehen könntest. Also wirklich von kleinen Vögelchen über Rehe und Hirsche und Adler, Goldadler könnte man da über den Bergen auch sehen. Ich habe jetzt keine Goldadler gesehen, ich habe aber einen kleinen Molch auf dem Weg gesehen, der war sehr süß. Und ja, also wirklich eine richtig schöne Gegend, wo man auch noch mal länger spazieren gehen kann einfach. Ja, kann ich es auch sehr, sehr empfehlen. Wenn ich da noch mal vorbeikommen würde, würde ich tatsächlich auch da noch mal eine Runde hingehen und vielleicht eine andere Route wählen. Es gibt auch einen Part, der ein bisschen mooriger ist. Da gibt es aber einen Holzpfad drüber. Das hätte ich ja mehr bei der anderen Wanderung auch gewünscht. Es wäre allerdings ein sehr, sehr großer und sehr, sehr langer Holzpfad gewesen. Mhm. Aber ja, von daher dicke Empfehlung und wirklich sehr schöne Gegend. Und von da aus bin ich dann weiter zum Invermill Farm Campingplatz gefahren. Das war auch ein echt sehr netter Platz, direkt an einem Fluss. Kann man auch runtergehen, auch ein bisschen reingehen, wenn man möchte. Habe ich nicht gemacht, aber kann man auf jeden Fall. Waren auch Leute da mit wirklich tollen sanitären Einrichtungen. Also ich glaube, die saubersten, die ich auf meiner Reise gesehen habe. Und auch sehr viele Toiletten, sehr viele Duschen und sehr, sehr sauber gehalten. Das Einzige, was bei diesem Campingplatz ein bisschen merkwürdig war, war die Geräuschkulisse in der Nacht. Also da gab es immer wieder so, wie wenn Metall auf Metall schlägt in unregelmäßigen Abständen, aber halt sehr frequentiert. Also immer so ein Klong. Klong, 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 klong.
Das manchmal klong, ist es ja klong, so ein Fahnenmast, ne?
Okay, ja, nee, das Geräusch würde ich anders nennen. Es war mehr so, als wenn wirklich große Metallstäbe aufeinander schlagen. Nicht so dieses eher Klimpernde von einem Fahnenmast, genau, ja. Das nicht. Und zwischenzeitlich hat man auch immer so, also ich kenne es tatsächlich davon, als ich früher in der Nähe von der Bahnstation gewohnt habe, und man da nachts irgendwie Arbeiten an den Gleisen oder so hatte, dann hatten die so eine Tröte, mit der sie sich angekündigt haben, dass eine Bahn kommt oder sowas oder dass die Schienen wieder frei sein sollen. Und so ein Tröten kam da auch immer mal zwischendrin. Deswegen dachte ich irgendwie, dass es irgendwelche Arbeiten sind und habe mir vorgestellt, dass da irgendwelche Gleise bearbeitet werden. Das wäre meine Assoziation gewesen. Das war ein bisschen nervig einfach, aber ansonsten ein schöner Campingplatz. Nur der Nachtschlaf war jetzt etwas gestört. Ja. Und von da aus, das war dann auch schon der 19. beziehungsweise dann die Nacht zum 20. musste ich ja dann schon wieder ganz schön weit zurück und habe, weil ich am nächsten Tag um 10 den Camper abgeben musste und um 13 Uhr ging mein Flieger, das heißt, es musste dann alles relativ reibungslos laufen und habe dann natürlich eingeplant, dass ich schon so nah wie möglich an der Abgabestelle bin und wollte eigentlich auf den Bees Creek Campingplatz, wo wir auch 2018 schon mal waren. McRant ist auch in Bruxburn, genau wie Roadsurfers ist. Und bin da hingefahren, frohen Mutes, und habe gedacht, okay, dann bringe ich da meinen Camper in Ordnung, packe alles Mögliche. Und da drumherum kann man auch wunderbar noch spazieren gehen. Dieses Gebiet ist relativ groß, man kann auch, da ist noch ein See. Und meine mich auch zu erinnern, dass es da ein großes Gehege auch für Rotwild gibt und Wald und so. Kann man auch nochmal schön wandern gehen oder spazieren gehen. So hatte ich das geplant. Allerdings war der Campingplatz leider voll. Es ist ein recht großer Campingplatz, deswegen war ich davon sehr überrascht und habe dann erstmal gesucht, okay, Mist, wohin kann ich dann? Ich wollte jetzt auch nicht weiter wegfahren. Und die einzige Möglichkeit, die noch Platz hatte und näher dran war, war der Linwater Caravan Park. Da wollte ich dann aber, bevor ich da auch auf Verdacht hinfahre und dann umdrehen muss, habe ich da mal angerufen und habe gefragt, ob sie noch Platz frei haben. Und dann haben sie erst gesagt, nein. Und ich so, fuck. Und habe dann meine Situation ein bisschen erklärt, dann hat sie gesagt, ah, warte, wir haben noch 3 Plätze, die sie so als Overshoot-Plätze, so falls irgendwie was ist, falls jemand irgendwo unterkommen muss, nochmal als Möglichkeit haben. Die sind so quasi außerhalb, also auf der anderen Seite der Schranke, die dazugehört, aber sind halt nochmal so Plätze, die sie für den Notfall haben, auch mit Strom. Und dass ich da aber theoretisch direkt meine Kreditkartendaten schon am Telefon sagen muss, damit sie direkt abbuchen können. Und ich sage, ja, kann ich machen, aber ich bin auch nur eine halbe Stunde entfernt, also ich kann auch einfach gerade runterfahren. Ah ja, okay, ja, dann macht es. Genau, habe den Platz dann bekommen, da sind so drei Plätze gewesen. Ich war auch erst die Einzige, die da war. Und dann später hatten sich dann noch jemand anders neben mich gestellt und irgendwann am sehr, sehr späten Abend, als ich schon so am Einschlafen war, habe ich gehört, wie noch ein Auto kam. War da ein bisschen irritiert, weil ich gedacht habe, eigentlich dürfte da jetzt niemand mehr sein. Und um 3:30 nachts sind sie dann auch wieder gefahren. Also es war tatsächlich so, dass die wahrscheinlich einfach nichts anderes gefunden haben, sich dann illegal kurz dahingestellt haben und dann gesagt haben, okay, bevor da jemand kommt und denen einen Strick draus dreht, pennen sie ein paar Stunden und fahren dann weiter. Was, also klar, jetzt nicht legal war, aber ich auch irgendwo ein bisschen verstehen kann.
Not kennt kein Gebot, wie man so schön sagt.
Genau. Was ich allerdings ein bisschen nervig daran fand, war, dass sie nicht einfach dann morgens Motor an und losgefahren sind, sondern da Ewigkeiten mit laufendem Motor noch neben mir standen. Das fand ich ein bisschen überflüssig, um ehrlich zu sein. Aber gut, es ist, wie es ist.
Ja.
Und war auch ein echt netter Campingplatz, allerdings auch der bei weitem teuerste, den ich hatte, mit 52 Pound,
das ist
etwas über 60 Euro. Das ist ein bisschen absurd, aber war ansonsten echt nett, also wirklich auch sehr, sehr ordentlich und freundliche Menschen und so. Ja, genau. Und da habe ich dann halt gepackt, meinen Kram fertig gemacht und so weiter und alles fein. Und am nächsten Tag bin ich dann morgens losgefahren, um den Camper abzugeben. Habe halt am Schluss noch alles mal sauber gemacht, wie man das halt nochmal so in der letzten Runde macht und bin dann zum Verleih. War schon etwas angespannt, weil ich die Hoffnung hatte, dass die jetzt nicht noch zusätzlich zu dem ganzen Shit, der passiert ist, mir noch irgendwas an Mini-Kratzer, der vorher schon da war, anhängen wollen und war schon so entsprechend ein bisschen, ja, ist nicht ganz so entspannt einfach. Und dann war da auch relativ viel los und stand da auch eine ganze Weile, sodass ich gedacht habe, so, okay, Leute, ich müsste dann auch so langsam mal. Und dann kam auch endlich einer. Da habe ich erstmal die Situation so ein bisschen erklärt und habe ihr auch gesagt, ich bin nicht auf sie sauer, es ist keine persönliche Sache, sondern der Camper war halt echt nicht in gutem Zustand und es nervt mich halt. Und da hat sie gemeint, ja, versteht sie auch voll und alles gut, sie nimmt es auch nicht persönlich. Und ich habe ihr dann auch gesagt, so, dass Roadsurfer mich auch eine ganze Weile schon ghostet. Und sie so, nein, nein, die ghosten dich nicht. Und die melden sich dann halt nur nachdem du den zurückgegeben hast, weil vorher können sie ja nichts machen und das kann halt erst, nachdem alles geprüft wurde. Und ich so, ja, dann hätten sie das auch schreiben können. Sie so, ja, ja, klar. Und dann habe ich halt noch gesagt, dass das Postfach voll war. Und sie so, oh, das ist wiederum komisch. Ich so, ja, genau, finde ich auch. Und die war aber dann auch so, ja, also hast du getankt und AdBlue aufgefüllt? Jo, habe ich gemacht. Hattest du irgendwie einen Unfall oder sowas? Ist dir irgendwas klar, dass du was irgendwie verschuldet hast? Nein, ist nichts passiert. Okay, dann passt das für mich. Wir gucken uns den nachher an und schreiben dir dann ansonsten nochmal, falls irgendwas ist, dann kannst du gehen. War dann zum Glück auch einfach schnell fertig. Habe dann kurze Zeit danach auch eine Mail bekommen mit, ist alles in Ordnung? Ist nicht alles in Ordnung. Aber sie hatten ja schon übermittelt bekommen, was alles nicht in Ordnung ist. Immerhin, Das hat funktioniert. Und war dann einfach auf dem Weg zum Flughafen. Und das hat dann auch alles noch gut zeitlich gepasst, zum Glück. Mhm. Ja, jetzt habe ich natürlich relativ viel so eine persönliche Note, was ist mir passiert während diesem Urlaub mit reingebracht. Das ist natürlich nicht allgemeingültig für alle Menschen, die diese Reise durch Schottland machen wollen und ist jetzt auch natürlich davon entfernt, was man so gut nachreisen kann oder sowas, weil einfach sehr viel so, was war bei dieser Reise spezifisch. Gleichzeitig war es mir auch wichtig, sowas mal transparent zu machen, weil Reisen halt nicht immer zu 100%ig glatt läuft und manchmal halt auch solche Sachen passieren. Und ich wollte auch auf keinen Fall jetzt wieder sagen, ja, Roadsurfer, wirklich beste Erfahrung, genau wie in Wales, weil es war einfach nicht so. Ich kann das schon differenziert betrachten, dass es auch was ist, was spezifisch zu dem Ort des Verleihs passiert. Genauso wie es auch bei Indie-Campers bei uns passiert war, dass es den wir in Manchester geliehen haben, klar, da waren auch einige Macken und einige Sachen, bei denen wir gedacht haben, okay, irgendwie ein bisschen komisch, aber es hat wenigstens einigermaßen funktioniert. Und als wir dann bei Indie Campers in Schweden gebucht hatten, war dieser Van ja eine absolute Shitshow, wortwörtlich. Also auch da gerne nochmal die Schweden-Folge hören, dazu gibt's
mehr. Das war schon ein ganz besonderes Highlight.
Das war besonders, ja. Und auf ähnlichem Niveau war das halt auch jetzt, sodass ich gedacht habe, ja, ich kann jetzt auch nicht guten Gewissen sagen, dass ich Roadsurfer weiterhin empfehlen würde, weil genau, dieser Prozess läuft noch. Ich muss jetzt noch meine gesamte Beschwerde nochmal mit allen Bildern, mit allen Informationen, was ich ja schon bei Support at alles abgeladen hat, muss ich jetzt nochmal an eine andere E-Mail-Adresse von RoadSurfer weiterleiten und nochmal da zusammenfassen. Und das kann ich dann auch nur einmal, da kann ich nicht nachjustieren oder so, sondern da muss gleich alles perfekt sein. Das heißt, deswegen wollte ich mir auch nochmal ein bisschen Zeit dafür nehmen und das nicht irgendwie so nebenbei kurz machen. Und dann entscheidet sich erst, was, ob ich was zurückbekomme und so weiter. Deswegen kann ich dazu auch noch nicht sagen, dass dieser Prozess irgendwie dann wenigstens positiv abgeschlossen wurde oder so, sondern ja, das läuft halt gerade noch. Ja, genau. Und das wollte ich einfach nur auf der einen Seite sagen, auf der anderen Seite, also hat das diese Reise halt auch maßgeblich beeinflusst und musste meine Reise deshalb anpassen und habe deshalb Sachen erlebt, positive wie negative Sachen, wie zum Beispiel einfach das Treffen von sehr lieben Menschen, die mich sehr gut unterstützt haben, aber gleichzeitig auch halt das Bangen um, wo schlafe ich heute Nacht. Auch danach natürlich die Planung, okay, dann muss ich eher bei Campingplätzen sein als off-grid, weil ich off-grid gerade nicht so gut leben kann mit diesem Camper. Dann auch noch, dass der Kühlschrank immer wieder ausgegangen ist, dann halt auch eher darauf zu achten, dass ich einen Stromanschluss habe und so. Das hat nicht nur bewirkt, dass ich eher zu Campingplätzen bin, sondern dass es für mich auch mehr gekostet hat, weil normalerweise kann man auch easy off-grid mit dem Stehen einen Tag und normal Lampen benutzen und den Kühlschrank benutzen und den Herd benutzen, ohne dass es irgendwie Probleme macht, aber mit einer schwachen Batterie eben nicht. Ja. Von daher ist es halt unmittelbar verwoben mit dem, wie diese Reise halt einfach passiert ist und hat deshalb halt auch viele High- und Lowlights, die damit zu tun haben. Wenn man mich jetzt fragt, so hat das dein Gefühl zu Schottland irgendwie verändert? So ein bisschen habe ich es ja schon durchklingen lassen. So, es wird auf jeden Fall nicht meine letzte Schottland-Reise gewesen sein. Muss ich natürlich trotzdem sagen, das war schon ein Brett teilweise. Also positiv würde man sagen, ich habe das alleine ganz gut gewuppt. So. Und es ist ja am Ende auch irgendwie ganz positiv ausgegangen, im Sinne von, es ist nichts Schlimmes passiert. Und gleichzeitig war das jetzt auch nicht das Adventure, was ich mir so ausgemalt hatte. Ja. So. Und ja, ist es eine Ressource, aus der ich jetzt schöpfen kann, im Sinne von, ich habe das geschafft, dann schaffe ich auch was anderes. Aber gleichzeitig hätte das jetzt nicht sein müssen. Mhm. Und das war halt schon, hat mich natürlich schon auch irgendwie beeinflusst. Und gleichzeitig ist es ja sowieso auch immer so, dass wenn man alleine reist und viel auch mit dem Auto fährt, muss man das anders vorbereiten. Ne? Klar kann man auch ein bisschen nach Gefühl fahren und so. Aber wenn man den Plan hat, an bestimmten Orten irgendwie anzukommen, muss man es ein bisschen vorbereiten, weil man halt nicht nebenbei ab und zu noch nach einem Weg anders gucken kann, sondern man muss dafür halt immer anhalten, sich da Gedanken machen und so weiter, was mit einer zweiten Person natürlich leichter ist, wenn die dann einfach bei der Fahrt schaut. Aber trotzdem, wie gesagt, ich habe es ganz gut gewuppt. Schottland ist nach wie vor ein wunderschönes Land. Ich habe wunderschöne Sachen gesehen. Ich habe tolle Menschen kennengelernt. Auch wenn es viel geregnet hat, habe ich, glaube ich, trotzdem das Beste aus dem Wetter rausgeholt. Habe mir gleichzeitig aber nicht zu viel Stress damit gemacht, so wie, oh nee, ich muss jetzt aber diese Wanderung machen, komme was wolle, egal wie nass ich dabei werde und wie wenig ich meine Sachen danach trocken kriege oder wie rutschig der Weg oder wie schlecht die Sicht ist, sondern halt wirklich einfach geguckt, okay, was lohnt sich für mich, was macht mir Spaß und wann gönne ich mir auch einfach einen Tag Ruhe, an dem ich einfach lese und Hörbuch höre und einfach irgendwie chille. Ich glaube, da habe ich eine ganz gute Mischung für gefunden. Das entscheiden andere Menschen anders für sich. Aber ich glaube, ich konnte mir und meinen Bedürfnissen bei dieser Reise ganz gut gerecht werden. Und ich glaube, das ist am Ende, was zählt. Am Ende zählt nicht, dass ich im Podcast davon erzählen kann, was für geile Wanderungen ich gemacht habe. Klar, es ist für die Zuhörenden super, aber für mich persönlich ist es wichtiger, auf meine Bedürfnisse und auf das zu gucken, was ich von dieser Reise haben möchte. Und wenn dabei am Ende des Tages eine coole Geschichte rauskommt, umso besser. Aber wenn ich am Ende des Tages sagen kann, ich habe mich da nicht verletzt, ich habe mich nicht verlaufen, bin nicht krank geworden, keine Ahnung, habe die Zeit, die ich da hatte, genossen und habe das daraus gemacht, was ich daraus machen wollte, dann ist das, was am Ende zählt. Und ich glaube, deshalb am Ende des Tages positives Resümee. Ich habe schöne Erinnerungen, schöne weitere Erinnerungen in Schottland gemacht und da gibt es noch kein Ende, sag ich mal.
Das klingt doch insgesamt dann doch so ein bisschen versöhnlich.
Auf jeden Fall, ja. Und ne, also wie ich auch erzählt hat, ne, auf Harris, als ich dann an diesem Strand war und plötzlich das Leben wieder leicht war und es mir gut ging und so, das gab immer wieder diese Momente, nach dem Regen kommt die Sonne, im übertragenen Sinne, dass ich zwischenzeitlich immer wieder diese Momente hatte, wo ich gedacht habe, Alter, was für ein Glück auf dieser Welt zu sein, was für ein Glück hier durch Schottland reisen zu können und so schöne Sachen sehen zu können, so schöne Sachen erleben zu können und ja, irgendwie diese Freiheit erleben zu dürfen. Und zwischenzeitlich war es dann wieder so, oh mein Gott, Roadsurfer, warum seid ihr so? So, aber das andere hat am Ende des Tages überwogen und trotzdem bin ich jetzt sehr daran interessiert, dass Roadsurfer mir irgendeine Art von Kompensation zurückgibt.
Definitiv, definitiv. Also ich bin sehr gespannt, wie das am Ende noch ausgeht. Ich werde es ja definitiv erfahren. Ja. Und vielleicht kann man es hier in eine Folge dann auch nochmal einweben, wenn es sich irgendwie ergibt.
Genau, falls jemand Interesse daran hat, schreibt mich auch gerne per Instagram an. Ja. Auch da, wir haben bei Instagram längere Zeit wenig gepostet, Leben war ein bisschen im Weg. Ich versuche jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger zu posten und es wird auf jeden Fall zu Schottland Bilder geben. Ob es zu den letzten Folgen noch Fotos gibt, kann ich nicht hundertprozentig versprechen, aber ab Schottland wird es auf jeden Fall wieder Fotos geben und werde mich da jetzt wieder mal ein bisschen mehr reinhängen, damit ihr auch ein bisschen mehr visuellen Input zu unseren Folgen habt, wenn wir schon seltener Folgen aufnehmen, dann doch wenigstens richtig. Genau. Ja. Also schaut da gerne nach.
Genau, und dann hören wir uns in 6 Wochen wieder.
Ganz genau.
Und das ist schön.
Meldet euch gerne bei uns, wenn ihr über eine Reise sprechen möchtet mit uns. Wir nehmen euch dann sehr, sehr gerne auf die Liste. Und ansonsten, wenn ihr denkt, boah, der Podcast gefällt mir total gut, das war eine interessante Geschichte. Die letzten 2 Stunden waren nicht komplett für die Füße. Dann schreibt uns doch gerne eine gute Bewertung da, wo ihr könnt. Das freut uns immer sehr und bringt auch wieder neue Hörende und auch dann wieder neue Leute, die sich melden und von ihren Reisen erzählen.
Das
eine
stimmt.
Win-win-Situation.
Genau. Like, win-win. Subscribe and ring the bell, wie man so schön sagt.
Genau. An dieser Stelle also alles Gute für euch.
Jo.
Bleibt uns gewogen und wir hören uns bald wieder.
Genau, bis bald. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Piu, 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 piu. Klinke, ding, kling, 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 klinke, ding, de, peng. Piu, 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 piu. So, bei mir läuft das, bei dir läuft auch was. Sag mal irgendwas.
Aua.
Ja, sieht gut aus. Okay. Das hat auch bei dir einen Ausschlag. Aua.